Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, willkommen bei Binärgewitter Talk Nummer 149 in der West Coast Edition. Heute mit mir, Marc, und mit Thomas.
Hallo.
Thomas, guten Tag.
Guten Tag.
Genau, wir haben uns gedacht, da ich jetzt ja nicht mehr in Stuttgart ansässig bin und deswegen auch recht selten eigentlich bei dem Podcast dabei bin, aber hier auch Deutsche in der Bay Area leben, machen wir nochmal eine West Coast Edition. Heute noch ein bisschen kleiner mit einen möglichen Ausblick, dass noch ein dritter Kerl, der auch Deutsch spricht, dazukommt. Und eventuell können wir dann einfach so ein bisschen in Deutschland und in den USA parallel senden. Dann hat Binärgewitter Talk endlich ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht. Was ja schon immer unser Ziel war eigentlich.
Außer es ist bewölkt in Deutschland.
Außer es ist bewölkt in Deutschland. Hier ist es nie bewölkt. Von daher, also wir tun unseren Teil, ne? Jungs, in Deutschland /Volgograd. Bitte ranhalten, ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an, und zwar mit den Toten der Woche. Toten der Woche sind die Arbeitnehmer. Und zwar hat Adidas bekannt gegeben, dass, Mist, die Klammer vergessen, Markdown, schwerer als gedacht eigentlich. Adidas macht ja wie alle anderen Turnschuhfabriken der Welt auch in Asien ihre Schuhe, weil die Kinder da kleinere Hände haben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die angekündigt, dass sie da eventuell aufhören wollen und nach 20 Jahren mal wieder nach Deutschland zurückkommen.
Yay!
Sie haben eine sogenannte Speed Factory, was auch ein ziemlich doofer Name ist eigentlich. Aber anscheinend haben sie in Ansbach was gebaut, wo sie mit Robotern Schuhe machen werden, ohne Menschen. Deswegen ist auch der Tod der Woche sind die Arbeitnehmer, weil anscheinend brauchen wir die bald nicht mehr. Und parallel dazu habe ich direkt bei BBC News auch gesehen, dass Foxconn auch bis zu 60.000 Leute mit Robotern ersetzen würde. Und ja, dumm gelaufen. Aber ich glaube, die haben da auch nur drauf gewartet, bis Roboter irgendwann mal so billig werden, dass wir diese Menschen nicht brauchen. Was für Foxconn auch ganz gut ist, Roboter haben keine Beine, können folglich auch nicht von Dächern springen.
Stimmt.
Richtig, ansonsten müssen sie die Netze ja auch verstärken.
Sechs weniger Tote pro Jahr.
Sechs weniger Tote, richtig. Und Roboter sind teuer, ja. Wenn da einer hops geht, ist nicht nicht so einfach für die. Ja, wir haben leider nichts Technisches gefunden, was gestorben ist, aber was soll man machen? News, gehen wir einfach direkt über. Das erste, was ich gefunden habe, war Reddit, diese Text-Webseite mit auch manchmal Bildern, haben so irgendwie an einen vorbeigeschmuggelt in ihrem Changelog-Subreddit angefangen zu sagen, ja, wir haben da mal was committed. All eure Affiliate-Links, mit denen ihr immer die Cash-Moneys bei uns macht, die schreiben wir jetzt um und die schreiben wir auf uns um und dann machen wir Geld. Ja, weiß auch nicht.
Ja, ich meine, finde ich schon okay, ey. Reddit ist kein Ponyhof.
Stimmt allerdings.
Die müssen ja auch irgendwie Geld machen.
Das stimmt allerdings. Es gibt teilweise halt auch so riesige Subreddits. Irgendwie eins meiner, nicht Lieblings-Subreddits, aber eins, wo ich hin und wieder mal hingehe, das war Shut Up and Take My Money, wo einfach nur irgendwelche Dinge gelinkt werden, wo du quasi Geld für ausgeben willst und auch musst. Zum Beispiel ein SNES Bluetooth Controller. Was, Moment. 33 kanadische Dollar. Das ist, glaube ich, 3 Euro grob. Oder so. ja, es ist halt, es war früher auch, glaube ich, so ein bisschen ein Anreiz, gerade in diesen Subreddits, dass Leute, wenn sie irgendwas Cooles gefunden haben, haben sie gesagt, ja gut, wenn ich das jetzt auf Reddit poste, dann kriegst du zwar Internetpunkte, aber die kann man ja selten gegen zum Beispiel Toblerone eintauschen oder so. Deswegen haben die einfach da Affiliate-Links dran gemacht und wenn sie dann was Cooles gefunden haben, wurden sie da quasi ein bisschen dafür belohnt, weil Leute über Affiliate-Links so Zeug reingemacht haben. Wenn jetzt Reddit die alle automatisch ersetzt, also ich kann mir vorstellen, die machen wahrscheinlich einen ganzen Arsch voll Geld, weil es gibt halt unendlich viele Subreddits, wo irgendwie so, keine Ahnung, die besten Sachen unter $5 oder hey, was waren die besten $30, die du je ausgegeben hast? Und die Leute posten halt kiloweise Links rein. Und denke schon, die können ein bisschen Geld mitmachen. Und ich glaube, sie haben ja ansonsten Geld machen die mit, keine Ahnung, es gibt dieses Reddit Gold irgendwie. Oder haben die Werbung normalerweise? Stimmt, natürlich haben sie Werbung hier oben. Aber anscheinend reicht es wohl nicht aus. Ich glaube, Reddit, die haben auch die Cassandra, ist es, glaube ich. Irgendwie so Python und Cassandra, riesige Webseite. Einige Server und irgendwie müssen sie halt Geld machen. Ja. Weiß auch nicht. Klingt so komisch.
Ja, aber wer geht schon auf Reddit? Scheiß Seite.
Manche Sachen, ich find's ganz gut. Es gibt, also das, diese Stadtseite, ich weiß echt nicht, wer da drauf gehen will, diese ganzen Politics und Katzenbilder, ja, was auch immer, ganz nett. Aber es gibt so ein paar coole Subreddits. Ich habe zum Beispiel, eins meiner Lieblings-Subreddits ist Ask Car Sales. Wenn du irgendwie Auto kaufen, ist ja immer total fies und ich glaube in den USA fast noch ein bisschen fieser als in Deutschland, weil sie halt irgendwie komplett unreguliert. Also als ich mein Auto geleast habe, allein dadurch, dass ich auf die Seite von irgendwie Chevy oder General Motors oder sonst was gegangen bin, da gab es dann ein Pop-up und die sagen dann, oh ja, Glückwunsch, sie haben das Pop-up gesehen, sie kriegen $1,000 Rabatt. Wo du halt auch nicht denkst, schlecht. Wie scheiße ist denn das, dass du irgendwie hoffen musst, dass du irgendwie auf der Seite $1,000 Rabatt-Pop-Ups bekommst, sonst zahlst du viel mehr. Und für sowas ist dieses Ask Car Sales zum Beispiel ganz gut, weil du kannst ihnen irgendwie, also das sind alles Autohändler, aber die wollen dich nicht bescheißen, weil du bei ihnen eh nichts kaufst, weil irgendwie 8 Staaten weiter sind und sich dafür nicht interessieren. Aber die beantworten Fragen. Du kannst dann irgendwie sagen, hey, ich habe hier so einen Lease-Contract, der meint hier folgende Kondition, sieht es gut aus oder ist da irgendwas Komisches drin? Und dann sagen die echt teilweise, nee, der versucht die zu verarschen, weil beliebter Trick hier und da und dort. Und das ist eigentlich ganz cool.
Ja, da kann ich ja nur eine Sache empfehlen. Ich habe mir ein Auto gekauft über bp.com.
Ja.
Und es ist so, hier gibt es in diesem Land, in den USA, gibt es eine absolute Untergrenze an Scheiße, die man fressen muss, wenn man ein Auto kauft. Und diese Untergrenze liegt immer noch sehr, sehr hoch. Und selbst eine Firma wie BP, die sagt, dass sie das alles revolutionieren und dass du nur, also du kannst ja mit 5 Klicks online eine Karre kaufen und die sagen, das ist dann auch schon fast alles gewesen. Nee, also man muss trotzdem immer noch die 2 Eimer Scheiße fressen, weil bei mir zum Beispiel jetzt bei BP habe ich dieses Auto gekauft, Gebrauchtwagen, und dann hat es erstmal 3 Wochen länger gedauert, als sie original versprochen haben, weil die Karre 5-6 Mal kaputt gegangen ist auf dem Weg zu mir. Und die Wasserpumpe ist irgendwie gerissen und dann musste ich die Karre nochmal zurückgeben.
Krass.
Ich warte immer noch auf meine Nummernschilder, das ist immerhin schon 8 Wochen her.
Nummernschilder, die machen was
gut, aber trotzdem, die haben gesagt, es dauert 4 Wochen.
Achso, also. die beantragen die für dich?
Ja, ja.
Okay, cool.
Ja, die machen diesen ganzen Scheiß, ich musste nicht zum DMV gehen, wer jemals irgendeine amerikanische Serie gesehen hat, der weiß, wie scheiße das beim DMV ist. Stimmt übrigens alles.
Ja, ist ein bisschen wie so einem kommunistisch ausgerichteten Land in Osteuropa. Ja. Das ist komisch, aber...
Ja, furchtbar. Jedenfalls, wer denkt, dass man hier in diesem Land sich ein Auto kaufen kann, ohne irgendwie Blut und Horror zu schwitzen, der hat sich getäuscht. Selbst mit Webseiten wie BP.
Gibt's eigentlich BP? Gibt's sowas in Deutschland? Hat's da nicht irgendwie, wie heißen die? Rocket Internet hat doch sicher BP nachgebaut irgendwie.
Rocket Internet. Also, die Samba-Mafia.
Ja, richtig. Aber, also BP, ich sehe total viele damit rumfahren. Ist eigentlich ganz cool. Also du gehst da, die übernehmen quasi die komplette Inspektion für dich. Also eigentlich, wenn du Auto kaufst, gehst du ja normalerweise hin, wenn es ein gebrauchtes ist, dann sagt der, ja, ist top in Schuss, aber eigentlich ist alles kaputt. Und dann musst du halt natürlich irgendwie zum sagen, ja, ich würde es schon kaufen, aber wir gehen jetzt mal zum Mechaniker. Und der Mechaniker ist ein guter Freund von mir und der bescheißt mich dann nicht. Und das nehmen die quasi alles ab. Die sagen, wir haben eine 890-Punkte-Inspektion. Also anscheinend geht die Wasserpumpe trotzdem kaputt, aber... Ja. Prinzipiell ist es eine ganz coole Sache. Kannst dann auch irgendwie so online per Kreditkarte, also musst du hier immer so, also als ich meinen ersten Gebrauchtwagen hier gekauft habe, musste es irgendwie so ein Cashier-Check, also nicht nur einen normalen Check, was ja schon ziemlich freaky ist, dass es sowas gibt, sondern das war dann auch noch der, wo du zur Bank gehen musst und dann sagen, hier, bitte stellen Sie mir einen Check aus, wo auch irgendwie abgedeckt ist. Und das war alles ein bisschen komisch, aber bei BP kannst du halt einfach die Kreditkarte durchziehen. Oder wenn du nicht die Kreditkarte hast.
Ja gut, ich meine, wenn du eine Kreditkarte hast, die das alles deckt. Man kann es zwar auf 4 verteilen, aber also als neu Zugereister habe ich hier in diesem Land keinen Kredit gehabt, weil ich meine, niemand vertraut mir. Ich bin ja schließlich auch nur Deutscher.
Nee, ich habe denen auch gesagt, die sollen dir bloß kein Geld geben. Nicht vertrauenswürdig.
Danke.
Ja. Wir wurden ausgelockt von Piratenpepp gerade. Wahrscheinlich, weil wir in einem anderen Land sind.
There we go. Ja, was soll ich sagen? Ich musste auch einen Cashies-Check mir holen.
Hast du ihn dann per Brief geschickt?
Oder? Nö, ich habe den einfach bei der Bank abgeholt und habe dann den erstmal 3 Wochen lang selber irgendwie in Gewahrsam gehabt, weil das Auto ja nicht kam.
Ach so, richtig.
Und dann, als es geliefert wurde, habe ich dann den Check übergeben.
Bedeutet, du hättest die auch total trollen können, so wie wenn jemand Pizza bestellt, aber sie eigentlich nicht will, dass du bei dir ein fucking Auto in der Einfahrt stehen hast und dann sagst, wie?
Was? Ja, das ist auch noch eine coole Sache bei Beepi. Wenn man die Karre scheiße findet, dann kann man die 10 Tage lang zurückgeben und selbst die Lieferkosten werden einem zurückgestattet. Also alles.
Das ist natürlich ziemlich geil, gerade wenn dir die Wasserpumpe kaputt geht.
Ja. Na gut, die haben eine 3 Monate rundum Sorglos-Garantie, die man auch erweitern kann. Ah. Auf 3 oder 5 Jahre, aber das kostet ein paar Tausender. Das habe ich jetzt mal noch nicht gemacht, aber mal gucken, vielleicht mache ich das noch.
Hm. Ja.
Gut, also das ist aber genug Werbung für BP, weil richtig. Das war eigentlich schon auch trotzdem noch ziemlich scheiße.
Richtig. Und da gibt's dann wieder erst Car Sales, wenn du Scheiße fressen willst, aber nicht genau weißt, welche, dann helfen die dir da aus. Und es gibt so ein paar Subreddits, wo irgendwie nur für so spezielle, besondere Themen ganz gut sind, das andere ist alles. Naja, geht so. Reddit. Nächste News. Jenkins. Jenkins hat jetzt was Neues gemacht. Jenkins ist jetzt quasi nur noch ein GitHub-Frontend. So ein CI-Frontend, die machen jetzt nichts anderes. Du konntest ja Jenkins mit Plugins, du konntest da ja Dashboards und keine Ahnung was die noch so für freakige Sachen hatten. Du könntest deine EC2-Instanzen damit irgendwie fernsteuern mit irgendwelchen komischen Plugins. Die ging dann, also ich habe ja irgendwie jahrelang einen Jenkins-Server maintained bei einer Firma. Der geht immer kaputt. Jedes Update macht dir den Jenkins-Server garantiert kaputt. Das ist jetzt so scheiße gewesen, dass die sogar in ihrem auf ihrer Releases-Page über jedem Release so 3 Wetter-Icons hatten, irgendwie so Sonne, hat bei mir erstaunlicherweise nichts kaputt gemacht. Dann gab es den irgendwie ein bisschen Wolken, so ja, ging normal viel kaputt. Und dann gab es irgendwie das Donnergewitter, so ging so viel kaputt und ihr habt auch alle meine Daten gelöscht und 23 japanische Kleinwagen auf mich bestellt. Und das, also, ich habe, was lustig ist, weil es ja ein Projekt ist, wo sie eigentlich so für QA und so Sachen mitlaufen lassen. Aber dann halt auch nicht.
Gut, aber dieses Blue Ocean, von dem du jetzt gerade sprichst,
richtig.
Das ist ja, so wie es aussieht, nicht das Einzige, was übrig geblieben ist.
Nee, aber Blue Ocean ist so quasi die, wie kann man es denn beschreiben? Beschreib das mal.
Das ist ja das Standard-Frontend, was die allermeisten Leute, das 80-20-Frontend, oder?
Genau, das für die meisten reicht's. Also die haben sich da ein bisschen spezialisiert auf so Pipelines. Also dass du quasi, wenn du so Software baust, willst du dir eigentlich bauen, dann willst du, was auch immer du gebaut hast, testen, so ein bisschen unitmäßig vielleicht, mal schnell. Und wenn du dann denkst, ja, ist ja nicht alles kaputt gegangen, guter Tag, dann kannst du es vielleicht noch ein bisschen weiter testen, dann vielleicht noch ein bisschen deployen. Also alles, was diese, keine Ahnung, so ein bisschen Travis CI-mäßig, also so Travis CI hat jetzt halt, fokussiert halt meist auf Dein Zeug hostest du irgendwo anders, wir klonen das dann und führen dann die Kommandos aus, die du willst und können dann auch noch ein bisschen deployen. Da wollen die jetzt halt auch hin. Und es sieht auch recht ähnlich aus wie Travis CI, muss man sagen, so vom irgendwas sieht gleich aus.
Gut, aber es ist ja nicht hosted. Also
das richtig, ist nicht hosted, also das ist da immer noch dein eigenes. Aber im Grunde ist es quasi dafür da, dass du sagst, ja, ich habe da 8 Projekte drauf und ich will bei jedem Projekt sehen, wie geht's denen den Pull-Requests, wie geht's den Forks und ich glaube, hast wirklich recht, so 80% aller Leute, wenn sie gerade einen Jenkins einsetzen, wahrscheinlich setzen die den auf, versuchen dann rauszukriegen, wie die ihre Git-Projekte von GitHub klonen können und wie sie irgendwie die kleine Badge unten in den Pull-Request dran machen, wo steht, ja, macht nicht alles kaputt. Ja. Und das ist so jetzt da, wo sie mit Blue Ocean drauf raus wollen. Und ganz ehrlich, sieht gar nicht so schlecht aus. Also ist recht übersichtlich. Haben sie auch mal wieder Bootstrap draufgeklatscht wahrscheinlich oder sowas. deswegen kann nur gut sein.
Und das tolle neue, ich weiß nicht, wie neu es ist, ich bin da nicht so super up-to-date mit Jenkins, aber das tolle Feature, was es jedenfalls jahrelang nicht gab, sind ja die Pipelines. Und die Pipelines, die erlauben einen, dass man zum Beispiel erst die Tests laufen lässt und im Anschluss Continuous Deployment macht. aber nicht nur das, sondern man kann auch verschiedene Test-Suites parallel laufen lassen auf verschiedenen Nodes. Und so kann man oder eine Test-Suite zerhacken in kleine Stücke und die dann parallel laufen lassen auf verschiedenen Nodes. Und so kann man dann die komplette Zeit für einen für einen Pipeline-Durchlauf kann man so auf die Art und Weise minimieren.
Ja. Und ich glaube, das ist auch so der Workflow, auf den alle irgendwie raus wollen. Also wir lassen ja gerade unseren Krepel hier das ganze Binärgewitterzeug auf IBM Bluemix laufen. Und da haben sie natürlich die DevOps-Pipeline. Und die DevOps-Pipeline sieht halt genauso aus, dass du einen Build hast, einen Test und dann einen Deployment in eine Development-Geschichte. Und wenn es dann irgendwie das Deployment noch ging, kannst du vielleicht nochmal einen Test machen und dann einen Production deployen. Also da optimieren sie jetzt schon so ein bisschen drauf. Und ich glaube, wenn sie da so... ich habe noch nie so Jenkins-Distributionen gesehen, aber das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Weil ich meine, Jenkins selber ist ja eigentlich nur so ein glorified cron-Job mit einem Web-UI obendrauf und Plugin-Mechanismus. Und im Normalfall willst du halt den Jenkins haben und 8 Plugins installieren, dass du auch damit wirklich arbeiten kannst. Und ich glaube, die wollen da so ein bisschen mehr in die Richtung, dass du quasi nicht alles selber machen musst, sondern so Batteries included, ein bisschen das ganze Geraffel einfach installieren kannst und dann läuft schon so quasi für 90% aller Leute.
Ich stimme dir zu und ich begrüße es.
Sieht gut aus, ja. Kann man lassen. Was man auch lassen kann, ist SpaceX, weil die landen und die starten wieder und dann landen die auch wieder und das machen die jetzt den ganzen Tag quasi. Die haben ihre zweite Landung hingelegt. Also die erste ist ja irgendwie explodiert, so seitlich, war ja ups, doof. Und die zweite hat dann irgendwie geklappt, glaube ich. Da gab es ja das erste Video und jetzt sind sie gestern nochmal gelandet.
Also du willst mir sagen, dass die jetzt schon zweimal in Folge nicht explodiert sind?
Zweimal in Folge nicht explodiert,
ja. Das ist aber echt, also auch dann langweilig langsam.
Ja, ich denk auch, die müssen jetzt vielleicht irgendwie mit Ballons das nächste Mal außen dran oder keine Ahnung, Pandas oder so. Also
wenn das jetzt hier eine Langstrecken irgendwie Militärrakete wäre, dann wäre das richtig scheiße.
Ja, deswegen hoffen wir auch, dass...
Beide sind nicht gekommen und auch explodiert ist sie nicht.
Richtig. Das wäre jetzt natürlich die nächste, wenn SpaceX ans Militär verkaufen würde, dass wenn du die Rakete abgeschossen hast, dich aber jetzt doch noch anders entschieden hast, dass du dann... Das wäre eigentlich ziemlich scheiße. Ich glaube, Nordkorea würde da super anfangen zu trollen, wenn die so sowas Zugriff hätten, dass sie die Raketen hochgehen lassen und dann wieder runter. Weil mehr als eine könnte sich nicht leisten. Aber wenn die immer wieder jetzt zurückkommt, das wäre schon was.
Bumerang-Modell.
Bumerang, ja. Ich glaube, das müssen wir einstellen. Sonst Kim Jong-il? Nee.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un, ja. Sonst fängt er an zu trollen. Müssen wir aufpassen. Wer auch trollt, ist ja Peter Thiel, habe ich gehört.
Super, mega obertroll.
Ja, was trollt denn der?
Naja, also, der hat ja, also vor 10 Jahren hat Gawker hat geschrieben, dass Peter Thiel schwul ist. In Gawkers Defense, ist es wahr. Aber auf der anderen Seite, Peter Thiel sagt, dass Gawker voll scheiße ist. Und dass sie nichts anderes tun, als irgendwelche armen Leute, die nicht mal unbedingt Celebrities sind, irgendwie zu belästigen und zu beschimpfen und denen das Leben zu ruinieren. Und deswegen hat er jetzt für die letzten 10 Jahre mehr oder weniger heimlich und in der letzten Woche weniger heimlich hat er verschiedene Klagen gegen Gawker finanziert. Mhm. Zum Kontext, Peter Thiel, Milliardär,
ja,
Co-Founder von PayPal.
Ja. Hat mal Geld gemacht.
Und Frühinvestor in viele Firmen, unter anderem Facebook zum Beispiel. Also ein stinkreicher Typ.
Mhm.
Und hat ja Gawker neulich ein Sextape von einem gewissen Herrn Hulk Hogan veröffentlicht, ohne dass es die eine Erlaubnis gab. Und ja. Hulk Hogan hat die jetzt dann verklagt und hat dann zum zweiten Mal, glaube ich, das war jetzt schon Revision und dann hat es schon wieder irgendwie bestätigt, dass die 140 Millionen Dollar zahlen müssen.
Mhm.
Und warum veröffentlicht eigentlich keiner ein Sextape von mir? Ist ja nicht so, als würde es keins geben.
Richtig. Die haben jetzt halt Angst, würde ich sagen. Die haben einfach Angst, dass Peter Thiel dann zu deiner Rettung kommt.
Ja, so, ja, okay.
Ja. Es gab auch recht viel Diskussion um das Ganze. Da gibt's halt immer die Leute so, ja, aber es ist doch Pressefreiheit. Und er so, ja, aber Trollen ist halt echt nicht so, wofür die Pressefreiheit da ist.
Stimmt. Und auf also, der anderen Seite ist es auch die Freiheit von Milliardären, ihr Geld auszugeben für das, was sie gerade Bock drauf haben. Und wenn das ist, irgendwelche Anwälte zu bezahlen, dann ist das vollkommen erlaubt. Und
Das Schlimme ist ja auch, der hat ja Recht bekommen, der Hulk Hogan. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob Peter Thiel so irgendwie SEO-mäßig einfach nur irgendwelche Leute trollt mit Patentklagen oder so, sondern der macht halt, hier hast du Geld für eine Klage, und dann sagen die, ja, richtig, Gorke, ihr seid schon irgendwie so Spacken, ne? Zahlt ihr mal Geld. Also im Grunde, also, ich sag mal, wenn du so Zeug finanzierst und am Ende Recht bekommst, warum nicht?
Und nun ist auch so, dass es ja nicht das erste Mal ist in der Geschichte der Menschheit, dass jemand einen Prozess finanziert hat, der mit diesem Prozess eigentlich nicht viel zu tun hat. Mhm. Man muss einfach nur mal in Richtung Greenpeace schauen, die das die ganze Zeit machen. Und
das ist halt Aktivismus?
Aktivismus, nein. Ja.
Tatsächlich?
Aktivisten halt.
Ach, Aktivisten.
Ja, die machen das die ganze Zeit, und dann gibt es auch einige Vereine und so weiter. Und jetzt ist es halt so, dass in diesem Fall halt Goliath gegen David gewonnen hat. Ja. Aber das muss ja auch mal sein.
Ja, und er hat also, bei ihm hat es wohl angefangen, wie Thomas gesagt hat, dass die gesagt haben, hier, Peter Thiel ist schwul, und alle so, was, warum, was, wen interessiert's? Und, aber wenn du halt irgendwie so groß in der Öffentlichkeit stehst und jemand sagt, du bist schwul, hast du halt normalerweise nur Stress mit, obwohl es irgendwie nicht so wirklich interessant ist.
Ja, und die haben dann auch angefangen, seine Kontakte zu trollen, also das muss dann auch nicht sein. Peter Thiel stand schon in der Öffentlichkeit als Gründer von PayPal und so weiter, aber dem seine, ich weiß gar nicht, also er ist als Freunde bezeichnet, aber ob das jetzt Boyfriends gemeint war oder nicht, ist ja auch kurz egal. Die standen jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, und es ist auch überhaupt nicht notwendig, die dann zu trollen. Also Gawker, es gibt schon manche Seiten von Gawker, die ich mal gerne auch angucke.
Gawker ist so ein, also die haben ja Gawker.com, wo irgendwie...
Die haben auch Lifehacker, Gizmodo und die ganzen anderen
Schmutz. Also alles Gawker.
Okay. Ja, ist alles Gawker, und manche von denen sind ja gut. Gorke selbst ist irgendwie so ziemlich scheiße, aber es ist halt schade drum um Lifehacker zum Beispiel.
Ja. Also du denkst, die machen wahrscheinlich zu, oder?
Ja, also der Gorke-Chef überlegt jetzt halt, das zu verkaufen, weil er sich das natürlich nicht so wirklich leisten. 140 Millionen ist ziemlich viel Geld.
Ja.
Wobei,
also so Gizmodo.
Die haben 4 Millionen monatliche User.
Leser, was auch immer.
Leser, ja, ich weiß nicht, wie viele.
Ja. Ja, ist auch die Frage, wie die das aufgestellt haben, ob Gorka die wirklich besitzt oder ob das alles so LLCs sind, die dann irgendwie so komisch, also dass Gorka irgendwie pleite geht, aber die anderen immer noch weitermachen können.
Ja, die können vielleicht einen Asset-Verkauf machen oder so.
Sehen wir dann. Aber ich glaube, so schlimm war es dann auch nicht. Wenn die dann weg wären, gibt es sicher andere.
Ja.
Alles neu macht der Mai? Nee, doch, Mai, total gut. Kernel 4.6 ist raus. Und da sind einige coole Sachen drin. Kernel 4.6, doch, ja, 4.6, genau.
Ich habe jetzt gerade hier auf diesen Link geklickt.
Genau, das ist zu Kernel Newbies.
Und hab eine Frage bekommen, ob ich einen Flash-Player laufen lassen will. What the fuck?
Wirklich?
Ja.
Kernel Newbies, krass.
Ach, das ist für hier unten, für den Scheißdreck hier.
Oh Gott, fiese Werbung.
Werbung ganz am Ende.
Ja, komisch.
Wie soll man mit dem Scheißdreck aufhören? Das geht hier um Linux-Kernel, da könnt ihr nicht Flash drauf machen.
Richtig, das wäre doch tainted. Dann hast du immer den Kernel Panic, steht dann immer drin. Na, das war aber Schmuddelcode. Genau, was cool ist, sie haben einige, also recht viele Features reingebaut. Sie haben Support für Super Speed Plus, ja. Nicht nur normaler Speed, nicht nur Super Speed, Super Speed Plus. Was bei USB 3.1 10 Gigabit pro Sekunde sind. 10 Gigabit pro Sekunde ist ja schon eine Hausnummer eigentlich. Da kannst du mal einen USB-Stick anstecken, ne?
Aber was kommt nach Superspeed Plus? Megaspeed Minus? 100 Gigabit? Und dann Megaspeed Plus für 1000 Gigabit?
Nee, ich glaube Superspeed Plus ist das nächste logische. Und dann Teraspeed, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schnell. Was benutzen? Was kannst du 10 Gigabit? Ich meine, da kannst du... Es ist wahrscheinlich eher so Sachen, die du intern anschließt.
Thunderbolt 1 Geschwindigkeit.
Thunderbolt 1, ja.
Ja.
Super Plus, Gen 2 Devices, bla bla bla. Ist nicht dasselbe wie Type C.
Müssen wir drüber nachdenken. Aber darüber kannst du auf jeden Fall Displays laufen lassen. Das sollte schon funktionieren.
Genau, das ist so. Also die wollen wahrscheinlich auch zu so einem Allerweltsanschluss werden. Ist ja ganz cool. Auf jeden Fall kann das Linux jetzt auch. Finde ich gut. Sie haben den Umkiller. Ist ein bisschen ein Problem. Ich klicke jetzt hier mal drauf, aber deren CMS hat es total verratzt. Also alle Links, die ich anklicke, sind eigentlich tot. Ich muss es immer so suchen. Sie haben den Umkiller ein bisschen verbessert. Normalerweise ist der Umkiller ja der sucht den Prozess, den du emotional am nächsten stehst, und erwirkt ihn dann vor deinen Augen sehr langsam, wenn dir der Speicher ausgeht.
Ja.
Also das ist ein bisschen wie die Mafia, wenn sie dir irgendwie so einen Daumen oder so als Paket schickt. Nur, dass er das halt mit Prozessen macht. Und du konntest zwar immer schon so Umscores adjusten und es war, naja, ein bisschen mäßig, aber da haben sie es ein bisschen dran rumgefrickelt. Und ganz cool bei Kernel Newbies, also sie haben so die Übersicht und dann haben sie immer noch einen LWN-Artikel, das Linux irgendwas Network, keine Ahnung, was W, also auf jeden Fall, das sind die coolen Artikel, die auf der Seite, die von 1992 quasi aussieht. Da ist auf jeden Fall noch ein Link zu all diesen Dingen hier drunter.
Linux World News,
Mary? Linux World News.
Weiß nicht, ob das so
war. Ja, was auch immer.
Oh, Linux Weekly News?
Weekly News, ja, richtig. Geil, da steht sogar.
Ja.
Cool. Was auch ganz cool ist, Intel Memory Protection Keys haben sie jetzt auch Support. Und es ist, eigentlich ist es immer so, die Technologie an und für sich ganz cool, aber oft recht fragwürdig, weil du halt mit diesen Protection Keys so Sachen machen kannst. Also das ist im Grunde so DRM-Geschichten, glaube ich, also so Hardware-Protection-Sachen, dass du quasi schauen kannst, ob... Ich erzähle Blödsinn. War das new use accessible? Du kannst halt so Sachen vor Usern verstecken oder Sachen verifizieren. Gerade wenn du dein Zeug an irgendwelche fragwürdigen Leute gibst, deine Hardware, das ist ganz sinnvoll, dass der chinesische Zoll dir da nicht reinfrickelt. Nicht schlecht. Was auch ganz cool ist, hier im Orange FS eingebaut. Ein neues Dateisystem, ein verteiltes Dateisystem. Und es ist ein bisschen, also ich habe es mir durchgelesen und mir ist es noch nicht so ganz klar, wo sie reingehen wollen. Also sie sagen, ja, Orange FS, das kommt aus dieser verteilten Computing-Geschichte und es ist super parallel und quasi so als Ersatz ein bisschen für NFS. Also wenn du NFS hast, halt immer irgendwelche Locking-Probleme und ist dann alles nicht so anständig. Und Orange FS ist erstmal aufgeteilt. Du kannst mit Fuse das Ding mounten, also du kannst es komplett userseitig machen. Also gerade wenn du irgendwie Systeme hast, die nicht unbedingt abspacken sollten, wenn mal dein Dateisystem Netzwerkprobleme hat, ist das eine ganz angenehme Sache. Und sie sehen das so ein bisschen als Alternative zu HDFS. Wobei ich glaube, OrangeFS ist POSIX-kompatibel, so wie ich das verstanden habe. Also das ist so ein bisschen wie GlusterFS, ein bisschen wie HDFS. Sie können das irgendwie auf verschiedene Arten mounten, so als WebDAV, als REST, als Fuse-Layer. Und Fuse normalerweise ist ja POSIX, ne?
Ja.
Glaube ich, ja. Also sie können das alles irgendwie so machen.
Oder also auf jeden Fall sieht es so aus wie POSIX.
Sieht aus wie POSIX.
Muss nicht alle POSIX-Features unterstützen.
Genau, aber zumindest kannst du da im Normalfall kannst du in der Datei lesen und schreiben. Vielleicht keine Verzeichnisse, vielleicht nicht wirklich LS oder so aufrufen, aber zumindest geht es so halbwegs. Und das gibt schon recht lange. Also die Vorläufer von OrangeFS, das war irgendwie 93, gab es irgendwie so ein Parallel Virtual File System. Und seit 2008 heißt es dann irgendwann OrangeFS. Also ist schon gut abgehangen. Und jetzt auch ein Kernel, was eine ganz interessante Sache ist. Also ich glaube eher gedacht für so LAN-Deployments. Falls ich falsch liege, könnt ihr gerne in den Kommentaren was dazu sagen. Ist aber auf jeden Fall jetzt im Kernel mit drin, was bedeutet, dass du weniger Krepelzeug machen musst. Ja, coole Sache. Und sie haben noch ein paar andere Sachen. Batman, dieses Routing-Protokoll, irgendwie eine neue Version. Sie haben Mac-Level Encryption. Keine Ahnung, kann sich ja Felix was dazu sagen. Felix ist unser Security-Typ, der aus Deutschland mitsendet. Ein paar echt coole Sachen mit drin. Recht großes Release. Ganz gute Sache. Hab ihn auch schon mal kompiliert, den Kernel. Also ich kann sagen, ja, 4.6, der kompiliert auch. Da sind wir nicht so. Und einige neue Dinge, finde ich gut. Mehr neue Kernel, langsam mal aufrüsten, ja. Sehr schön. Was auch sehr schön ist, fand ich in einem Artikel aus dem New Scientist, den habe ich ja auch, ich habe es mal bei News reingemacht, weil der diese Woche veröffentlicht wurde. Und zwar geht es da um Zellen, um so Biologiezeug. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich kann amateurhaft davon reden. Und zwar geht es um dieses CRISPR Gene Editing. CRISPR steht sicher für irgendwas, weil alle Abkürzungen in der Wissenschaft stehen für irgendwas Komisches. Genau. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Auf jeden Fall ist es so eine Art, wie du DNA manipulieren kannst. Also so ein kleiner DNA-Frickler. Und da gab es jetzt einen Artikel, die haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, Zellen quasi ihre eigene DNA zerfrickeln zu lassen, wenn irgendein gewisser Trigger, wenn die Zelle einem gewissen Trigger ausgesetzt wird. Also du könntest dann zum Beispiel sagen, ja, wie wäre es denn, wenn wir Entzündungen im Blut mit diesen Zellen aufschreiben? Weil das Problem bei vielen so Medizingeschichten ist ja, dass irgendwie Patienten, selbst wenn die so große Studien haben, die kommen halt irgendwie einmal in 8 Monaten oder so zum Arzt und sagen dann, ja, mir geht's immer noch gut, und dann misst man im Blutdruck und schaut, wie es dem geht. Und so, ja, okay, aktuell geht's dem gut. Das kann natürlich sein, dass der irgendwie 4 Wochen lang unter aller Sau Blutdruck hatte und Entzündungen ohne Ende im Blut und das ganze Zeug. Aber außer du hast dem irgendwie permanent die Ampulle irgendwie im Arm oder du hast irgendwie, keine Ahnung, Herzmessung und sonst was die ganze Zeit, ist es ein bisschen schwer, sowas festzustellen. Und jetzt haben die eine Möglichkeit gefunden, dass die Zellen quasi das selber, also du tust dem so ein paar Tracing-Zellen reintun, irgendwo ins Blut reinspritzen und entsprechend genug, dass du die auch nachher wieder rausholen kannst, wenn du entsprechend Blut nimmst. Und diese Zelle kann sich quasi selber zerfrickeln, wenn sie irgendwas sieht. Also wenn die Zelle dann irgendwie sieht, so, oh Gott, hier sind so viele Entzündungsmarker, dann schreibt sie sich das auf und nachher kann der Arzt die rausholen und sagen, holla die Waldfee, sie hatten aber Entzündung in letzter Zeit. Und das ist eigentlich eine recht coole Sache, so fand ich vom Prinzip her. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das finde, dass sich meine Zellen ihre eigene DNA zerkrebeln. Ich glaube, die pflanzen sich dann sicher nicht fort und verursachen Krebs dadurch. Aber fand ich eine ganz coole Sache. So.
Was für Probleme hat die Wissenschaft hier hervorgebracht? Ja,
ja,
also, das kann ja nur gut gehen.
Nee, ich kann mich an nicht eine Wissenschaftserfindung erinnern, die auch nur ansatzweise schlecht war. Ja.
Atombombe.
Ach Gott. Also, ich sag mal, wenn du großflächig Sachen weghaben willst, ist eine Atombombe ganz legitim. Ja. Ja. Was auch ganz legitim sind ja Netzwerkpakete schicken, die Sachen kaputt machen. Ja.
Das Spaß.
Macht so in der Freizeit zum Erholen auch mal, kann man das dann machen. Und im Normalfall nimmt man da ja Metasploit dazu. Also die ganzen Script-Kiddies, wenn euer WordPress-Blog jetzt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Sub-Zero Hacking was hier sagt nur noch, statt irgendwas anderem, dann war das wahrscheinlich ein Script-Kiddie mit Metasploit. Metasploit ist so ein Ruby-Framework, das es recht einfach macht, so Exploits zu schreiben. Und das Problem an diesem Ding ist, dass es sehr viel Sachen halt in Framework-Methoden abstrahiert. Bedeutet, wenn du so einen Exploit quasi irgendwo anders einsetzen willst, also ich habe zum Beispiel mal für Heartbleed, da konntest du ja anhand vom SSL-Handshake konntest du erkennen, ob da ein Server anfällig war oder nicht. Und ich habe mal so ein Tool geschrieben, das das dann einfach gemacht hat und irgendwie ein paar Anwendungen, die ich hatte, da gescannt. Und ich habe halt auch gedacht, ja klar, nimmst dir von Metasploit halt den Code, den du da so zusammenfrickeln musst. Und bevor du den ganzen Binärzeug da dir das selber zusammenbaust, dann nimmst du es von denen. Das Problem ist aber, dass die Metasploit halt fürs Zusammenfrickeln, fürs Senden von dem Code, für alle möglichen Sachen halt ihr eigenes Framework benutzen. Bedeutet, wenn du das irgendwie aus diesem Metasploit raus extrahieren willst, bist du halt irgendwie stundenlang damit beschäftigt, irgendwelche Framework-Methoden irgendwie hinzukopieren, die viel zu groß sind für das, was du eigentlich willst. Und es hilft dir auch nicht wirklich so zu verstehen, was der Exploit denn jetzt genau macht. Außer du kennst dich schon mit Metasploit aus und verstehst so grob, was die Methoden machen. Und da gibt es jetzt ein neues Projekt, CVE in Ruby. Das sind Exploits, die ohne Metasploit auskommen, aber immer noch in einer Sprache, die halbwegs lesbar ist wie Ruby, geschrieben werden. Also oft liest du ja so Proof-of-Concept-Exploits in C und hast halt diese ganzen Bit-Flipping-Geschichten und dieses Gott irgendwie, wie auch immer, C sieht hässlich aus, so im Normalfall. Und dem stehen die jetzt ein bisschen gegenüber, dass die einfach eine Datei haben, eine Ruby-Datei. Da ist auch oft irgendwie so Binärkrepel drin, aber zumindest siehst du, wie der Binärkrepel teilweise zusammengesetzt wird. Sie benutzen einfach so Standard Library, um irgendwie einen HTTP-Request zu machen oder einen Socket zu öffnen. Das ist alles ganz angenehm. Und gerade wenn du so Sachen wiederverwenden willst, um zum Beispiel deine eigenen Systeme intern mal zu prüfen und nicht unbedingt irgendwie externe Tools verwenden willst, dann ist es eine sehr coole Geschichte. Also gerade in Firmennetzwerken zum Beispiel, du weißt halt einfach nicht so, oh Mist, Hersteller XY hat uns diese komische Appliance gegeben, wären wir denn der jetzt verwundbar intern? Und du kannst halt oft kannst du natürlich eine URL auf eine Webseite einpasten, aber du willst vielleicht auch nicht unbedingt der Webseite sagen, ja, wir haben ein verwundbares System hier bei uns. Und da finde ich das eigentlich ganz cool, dass du dir recht schnell diese CVEs rausziehen kannst. Und Ruby ist ja sowieso die beste Sprache, sehr weithin bekannt. Von daher,
korrekt.
CVEs in Ruby macht eigentlich Sinn, macht sehr viel Sinn. Ja, gute Sache. Hast du was dazu zu sagen, Thomas?
Nein.
Nein, sehr gut. Gefällt mir. Das ist auch die erste Regel von Podcasten. Ist anders wie Stand-up Comedy. Bei Stand-up Comedy sagst du immer ja. Podcasten einfach nein sagen. So wird man kompetent.
Stimmt nicht.
Richtig, genau. Siehst du, Profi-Podcaster. Endlich. Gratis Getränke. Sehr schön. Wer auch Profi-Podcaster sein könnte, wenn er denn wollte, ist der Zach Holman. Wir haben öfter mal schon dem sein Zeug gepickt. Der hat immer so coole Talks gehalten, so schön mit schönen Folien und hier wie GitHub selber sich auf GitHub postet oder wie wir bei GitHub die Kultur machen. Und der hat irgendwann neulich so den riesigen, und der war eigentlich immer so der Vorzeige-GitHub-Mensch. Und der hat neulich irgendwann mal so geschrieben, so, oh, lol, ich wurde gefeuert, komisch. Und hat dann das irgendwie auch das letzte Jahr, glaube ich, irgendwie so aufgearbeitet. So, ja, ich habe ein bisschen Burnout, aber eigentlich war es ganz okay. Ich weiß immer nicht genau, warum ich gefeuert wurde. Und hat so ein bisschen durchklingen lassen, dass GitHub so, die sind jetzt halt alt genug, dass die ganzen Middle-Manager da irgendwie Einzug gehalten haben. Und das ist immer noch ganz cool, aber eventuell nicht mehr so toll. Und der hat dann eine Zeit lang mal nichts gemacht. Hat dann irgendwann auch in seinem Post gesagt, so ja, das ist ein bisschen ein Problem, weil ich habe zwar Aktienoptionen von GitHub, aber die kann ich niemand verkaufen, weil GitHub noch nicht an der Börse gehandelt wird. Und ich glaube, der könnte die wahrscheinlich privat schon irgendwie verkaufen. Aber was auch immer, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, ich bräuchte auch mal wieder einen Job. Und irgendwann hat er dann gepostet, so ja, ich denke immer noch die ganze Zeit an dieses Kollaborative und Development-Tools und das ist so mein Ding. Und deswegen bin ich jetzt bei GitLab. Und GitLab war ja, also am Anfang war es dieser Open-Source GitHub-Clone, also einfach 1:1 eine Rails-App, die genauso aussieht wie GitHub und exakt dasselbe kann, nur dass es nicht Pull-Request, sondern Merge-Request nennen. Und die haben sich so ein bisschen entwickelt, dass es so, sieht immer noch aus wie GitHub, aber so langsam sind sie irgendwie was Eigenes. Sie sind Open-Source, was ganz interessant ist. Also die Zielgruppe ist immer noch ein bisschen komisch, weil normalerweise zahlst du einfach für GitHub, wenn deine Anwälte dich das lassen. Und wenn du genügend Geld hast, dann zahlst du für GitHub Enterprise und du kannst das Zeug einfach bei dir hosten, selbst wenn deine Anwälte dich nicht auf den öffentlichen GitHub.com lassen wollen. Und dann gibt's noch GitLab, was gratis ist, was cool ist. Bedeutet, wenn du irgendwie an der Uni arbeitest, aber aus irgendeinem Grund nicht GitHub nutzen kannst, weil, keine Ahnung, du willst irgendwie LDAP Authentifizierung von all deinen Studenten haben und du willst aber nicht, dass die Studenten, nachdem sie gehen, da, ach, keine Ahnung, was auch immer. Du hast da so eine Möglichkeit, quasi was zu hosten, das quasi genauso aussieht wie GitHub oder ziemlich ähnlich, aber Open Sources. Und Zach Holman ist da nur dabei und macht da jetzt Dinge. Und ich freue mich eigentlich schon auf seine erste Präsentation, die er mal als Teil von GitLab machen wird. Das, Präsentationen, die waren immer ganz gut von ihm. Und GitLab sieht nett aus. Wir haben uns vorher auch mal angeschaut, so ist ein Rails-Backend und ich glaube, sah ganz anständig aus.
Ja, geht eigentlich.
So Fat Models, so schön mit Code drin, da weißt du, wo die Sachen passieren. Der Controller ist schön dünn.
Nicht zu viele Models,
ja. Keine Ahnung. Ist auf
einige Concerns auch dran gewesen.
Richtig. Und Rails, Concerns sind gut, glaube ich.
Ja, sind gut. Und Rails 4 Features definitiv drin gewesen. 4.1. Ja.
4.1 hosten sich selber, was ja schon mal gut ist. So als anständiges Source-Code-Hosting-Tool musst du dich ja selber hosten. Also ganz interessant und haben jetzt auch jemand, der eigentlich ganz cool klang. Zumindest von dem, was man so gesehen hat. Gute Sache. Auch eine gute Sache. Open Source, eine Firma, bei der ich mal war, Acquia, hat was veröffentlicht. FIFO to Kinesis. FIFO, First In, First Out, auch unter Unix oft mal als Named Pipe bekannt. Das ist einfach eine Pipe, die einen Namen hat, die du auf dem Dateisystem auch wiederfinden kannst. Und da kann man reinschreiben und im Normalfall muss dann halt irgendjemand rauslesen. Und was die quasi gebaut haben, ist, glaube ich, ein Go-Projekt, ne? War Go, glaube ich. Schauen wir gerade mal direkt rein. Ja, war Go, super, kompiliert schön. Und die haben was gebaut, das diese FIFO nimmt und dann nach Amazon Kinesis schreibt. Kinesis ist so ein bisschen wie Kafka oder Scribe, ist so ein von Amazon gehosteter, aber immer noch so ein Message-Bus vielleicht oder Append-Only-Binary-Log, keine Ahnung. Ist halt so ein
Streaming-Database.
Ist so ein Ding, wo du sagen kannst, da schreibe ich rein und jemand anders liest dann. Und eventuell können da auch mehrere lesen oder...
PubSub, Message Hub.
Ich weiß gar nicht, ob es ein paar Jahre noch... Doch, klar, alles. Auf jeden Fall kann das alles. Und die haben was geschrieben, wo du quasi so eine Named Pipe einfach in Kinesis reintun kannst. Und es ist ganz angenehm, weil die Amazon SDKs, also wenn du das selber machen willst, erst einmal musst du das ganze Zeug halt in deine Programmiersprache deiner Wahl reinmachen. Also eine Pipe kann so ziemlich jede Programmiersprache der Welt benutzen. Schlimmstenfalls schreibst du einmal nach Standard Out und leitest es dann einfach in die Pipe rein. Und das ist eigentlich eine ganz coole Primitive, wo du dann benutzen kannst, um da dein Zeug quasi auf Amazon zu schubsen. Ist auch allein schon so Sachen wie, ja, ich will eine Logging-Pipeline bauen, bedeutet, all mein Zeug muss irgendwie, selbst, also die ganzen Low-Level-Dinge müssen halt irgendwie nach Kinesis schreiben. Und ich bin sicher, es gibt irgendwo so ein Syslog nach Kinesis-Ding, aber am einfachsten ist es immer noch, du schreibst es in eine Pipe rein. Und dieses Goading schießt dann nach Kinesis raus, was ganz cool ist. Und das spart dir dann den Stress da in deiner Anwendung, sich da genau drum zu kümmern. Und ja, was ist denn, wenn die Verbindung nach Kinesis abreißt, dann musst du wieder Reconnect-Zeug bauen. Und ist sicher auch ganz cool für alle Sachen, wo einfach kein Kinesis SDK zur Verfügung steht. Also wo du das ganze Zeug selber bauen müsstest. Deswegen auch neulich released worden, ganz coole Sache. Wenn ihr Amazon Kinesis benutzt oder vielleicht generell irgendwie einfach was, ein bisschen Go-Code lesen wollt, also das ist recht überschaulich, könnt ihr mal machen, ist verlinkt, coole Sache. Auch auf Travis CI getestet, kann also nur gut sein. Was auch nur gut sein kann, ist Ruby, und das wissen wir ja alle, und das hat Google jetzt auch endlich mal eingesehen, ja. Und du kannst jetzt Ruby auf der Google Cloud Plattform laufen lassen.
Na, endlich.
Und Google Cloud Plattform hieß früher App Engine. So wie ich das feststellen konnte. Und wir haben da grob eine Minute auf der Google-Seite rumgesucht. Sieht so aus. Und die haben jetzt, es war, glaube ich, erst neulich, dass sie es bekannt gegeben haben, haben auch so nett kleine Code-Samples, eine kleine Sinatra-App, die da läuft. Ist so quasi vielleicht Konkurrent zu Heroku. Ich glaube, Amazon kann auf ihrem Zeug immer noch keinen Ruby nativ. Ich glaube, du kannst auch mit JRuby irgendwie das Ganze reinfrickeln, aber das geht schon, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Und bei Google ist es jetzt so offiziell unterstützt. Also ist, glaube ich, auch irgendwie so...
Ja,
App Engine ist, ich weiß gar nicht, welche Ruby-Version sie unterstützen. Ich glaube, das war eine neue. 2.3.0 ist ja anständig. Ist eine recht coole Sache, gerade wenn du irgendwas haben willst, das halt ähnlich wie Heroku deployed, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheit haben willst. Also in Google ist halt das Nette auch, wenn du schon auf der App Engine bist, dann ist es auch recht einfach, dass du da noch irgendwelches anderes Zeug dazu frickelst, wie zum Beispiel, ja, Cloud SQL, da skalieren sie die Datenbank für dich. Bedeutet, wenn du eine Rails ablaufen lassen willst, kannst du wahrscheinlich einfach sagen, hier, ich hätte gerne einmal das SQL von Google und einmal den Applikationsserver von Google. Und du lässt die beide laufen und die machen dann für dich die ganzen Backups vom SQL-Server. Die kannst du auch recht einfach skalieren, wenn du auf einmal merkst, so, ja, Mist, doch mehr Benutzer als gedacht. Du kannst in ihr CDN dich einklinken, du kannst Machine Learning, die ganzen APIs benutzen. Das ist ein netter Baukasten, gerade wenn du den ganzen Dreck nicht selber hosten willst. Und Ruby Hosting, ich meine, es geht schon so. Kannst du irgendwie im Passenger und in Apache oder du baust dir irgendwas selber, aber im Grunde willst du es halt echt nicht machen, wenn du nur eine App laufen lassen willst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz anständige Plattform.
Ja, wir wissen ja alle, wie teuer Heroku ist.
Richtig, das geht leider auch schnell, schnell. So, deswegen sind wir auch von Heroku weg. Wir haben ja auf Heroku lange Zeit alles gratis bekommen und auf einmal wollten die Geld von uns. Unglaublich, ne? Und deswegen ist das Blog jetzt bei IBM Blue Jazz Mix DevOps irgendwas Dingens. Was, ich sag mal, es ist gratis, ja, und
außerdem sieht die Seite immer noch aus wie die Seite von einem Sushi-Restaurant.
Von wem was?
Heroku.
Sieht aus wie die Seite von was?
Von einem Sushi-Restaurant.
Ein Sushi-Restaurant, ja, doch, erstaunlicherweise. Ich sag mal, die halten sich den Pivot einfach auch offen. Wenn mit Applikationshosting nichts mehr zu verdienen ist, dann können die auch schnell auf Sushi umsteigen. Ich glaube, die haben immer noch die Mats schafft immer noch bei Heroku, ne? Der Typ, der das Ganze erfunden hat. Ich glaube, ja.
Warte mal, das habe ich neulich noch mal gelesen. Ist ja nicht.
Ich weiß, dass der. Also ich glaube, sie hatten mal Aaron Patterson, Tenderlove, und der hat irgendwo neulich angefangen,
naja, der hat
alles zu arbeiten.
Er hat auf jeden Fall da mal gearbeitet, jedenfalls.
Genau.
Nö, kann schon sein.
Sie wurden von Heroku wurde von Salesforce gekauft oder irgend sowas?
Ja, yeah, gehört zu Salesforce, ne?
Ist natürlich traurig, also geht jetzt halt bergab, nehme ich an.
Ne? Ja.
Das ist zwangsweise. Da kann man auch nichts gegen tun, ja? Gar nicht erst versuchen. Aber jetzt kannst du zumindest auf Google Cloud das Zeug hosten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, das war jetzt mit den News. Normalerweise mache ich ja nicht News, normalerweise machen ja alle anderen die News und ich mache nur den Lesefu. Und deswegen machen wir jetzt einfach Lesefu. Der erste Lesefu ist Linux Memory Management for Servers. Das ist immer so eine nervige Geschichte, weil jeder, der mal so mit ein bisschen größeren Systemen gearbeitet hat, irgendwann musst du rausfinden, wie viel Speicher auf deinem System denn eigentlich zur Verfügung steht und wie viel Speicher deine Applikation benutzt. Und dann findest du raus, dass das nicht geht, weil es irgendwie 98 fucking Speichersubsysteme gibt, wo du dann sagst, ja, deine Applikation, die benutzt 12 MB, aber sie hat dann ja auch noch einen Netzwerkbuffer, die benutzt noch 3 MB im Moment. Und dann gibt's ja noch Swap, wo du auch noch ein halbes MB aus irgendeinem komischen Grund noch mit drin bist.
Und noch 7 GB im Cache.
Und 7 GB im Cache, und der ist nicht nötig für deine Anwendung, aber die nimmt sich den und vielleicht, wenn die den nicht mehr hat, läuft die extrem schlecht, keiner weiß es. Und das ist ein bisschen ein Blogpost von jemand, der es so richtig drauf hat, von diesem Dumas. Der ist bei diesem, was ist so eine Silicon Valley Firma, ich weiß gar nicht, dieses Gesichtsbuch.
So eine blaue Firma, irgendwie so.
Blaues Logo. Auf jeden Fall macht er da so Computergeschichten auch, ist so ein Computermensch. Und der hat einen richtig großen, schönen Blogpost geschrieben, wo er auch ein bisschen drüber redet, was denn so, wenn man mal anfängt, eine Anwendung zu haben, die so ein bisschen intensiver ist, was man da denn eventuell tunen sollte am Kernel, an verschiedenen Geschichten, um, ich sag mal, die ersten 80% totzuschlagen. Und ist echt, also viele Links im Artikel, echt gut. Redet auch ein bisschen drüber, wie der Kernel so, wie man denn rausfinden kann, wie viel Speicher eine Anwendung bekommt und mit welchem Kernel das Einzug gehalten hat. Also wenn ihr noch auf einem 3.14er Kernel oder irgend sowas kräkelig Altes seid, sagt er halt so, ja, damals konnte das einfach nicht so richtig rausfinden, weil Feature X und Y kamen erst danach und vorher musstest du 8 Stunden Mathe machen und ganz ehrlich, da macht keiner gerne. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Artikel und hat auch ein TLDR hinten und da sagt er einfach, upgrade deine Kernel und vm.minfreekilobytes solltet ihr vielleicht ein bisschen hochstellen, weil sonst ist es kreblich. Und gute Sache, sehr, sehr guter Artikel. Wenn ihr so Server-Performance-Geschichten macht, solltet ihr den durchlesen. Machst du Server-Performance-Geschichten, Thomas?
Ja, auch.
Ist nicht angenehm, ne?
Das kommt drauf an. Wenn es funktioniert, dann ist es angenehm.
Richtig.
Aber normalerweise funktioniert es nicht.
Eben. Ja, das ist also gerade der Artikel, ich fand ihn cool. Also gerade wenn man auch so mit dem Zeug anfängt, das mal durchzulesen, selbst wenn man nicht alles versteht. Wenn man mal den kompletten Roundtrip haben will.
Ja. Da muss man schon sagen, ja, hier, nächster Artikel. Ich möchte ihn nur mal hier introducen. Ich habe ihn selber nicht gelesen. Aber
ist auch ein Video, von daher.
Ist, gut, er ist von Brandon Craig. Der ist ja von jedem Site Reliability Engineer auf der Welt ist er das absolute Vorbild. Und er ist auch ein wunderschöner Mann, muss man sagen.
Ja, nee, ganz kommt auch aus, hat einen lustigen Akzent, glaube ich, kommt aus Australien wahrscheinlich. Also ist nicht nur wunderschön, sondern klingt auch gut.
Klingt auch gut.
Geht okay. Runter wie Butter, der Mann.
Jetzt überlasse ich dir wieder, dass du zur Abwechslung auch mal was sagen darfst. Ja.
Ist aber sehr nett von dir. Genau, auf jeden Fall gab es diese SRE-Con. Und SREs sind so Leute, die können programmieren, aber auch wissen, wo das dann am Ende drauf laufen wird und können das beides und schrauben dann da so dran rum. Keine Ahnung, heißen anders bei anderen Firmen, so Production Engineers bei Facebook, bei Netflix heißen sie SREs, bei Google auch, je nachdem. DevOps ist auch oft SRE, aber auch oft einfach nur eine Ausrede, dass du keine Operations-Leute mehr hast, sondern jeder für seinen eigenen Dreck verantwortlich ist. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Und da gab es die SRE-Con und da sind einige Videos jetzt über die letzten 2 Wochen, glaube ich, irgendwie rausgegeben worden. Die sind alle irgendwie Usenix, Open Access, sonst was, Audio und Video und Slides und alles. Und gerade der Brandon Craig Talk ist immer eine gute Sache. Also er ist jetzt nicht so anders wie all das Zeug, was er bisher gemacht hat. Also er hat immer die typischen Übersichtsfolien, wo so ein bisschen drüber redet, ja, hier sind die ganzen Tools, die man verwenden kann. Und was an dem Talk jetzt ganz nett ist, er redet ein bisschen drüber, wie Netflix das Ganze macht. Normalerweise, also er hat irgendwie diese Flame Graphs, war so seine Erfindung, dass du irgendwie rausfinden kannst, wie viel Zeit denn deine Anwendung in welchem Prozessteil verbringt. Und er hat es dann irgendwie noch in Java reingefrickelt, weil Netflix halt ein recht großer Java-Laden ist auch, oder zumindest JVM. Und er redet ein bisschen drüber, wie ihre Analytics-Plattform und dieser ganze Prozess bei Netflix passiert. Was nett ist, weil du so einen kleinen Einblick da drin bekommst, wie die denn bei Netflix rausfinden, ob Dinge schnell oder langsam sind. Und er gibt dir dann so ein bisschen die Checkliste, wenn du sagst irgendwie, okay, mein Zeug läuft jetzt und geht auch irgendwie nicht mehr alle 2 Tage down, das ist schon mal eine gute Sache. Aber so langsam muss ich schauen, wie ich mein Zeug denn schneller machen kann. Und da gibt er hier quasi, so redet er so ein bisschen über die Checkliste, wie du einen Service so der Reihenfolge nach durchröntgen kannst und auf was du dann immer achten musst. Also hey, vielleicht solltest du einfach mal Dashboards aufbauen für deine Services, dass du jetzt nicht nur so spontan mal reinschauen kannst, wie geht's denn dem gerade, sondern der verbraucht 12 GB RAM. Hat er schon immer 12 GB RAM verbraucht oder ist das erst zu dem letzten Commit oder Was sollte ich denn auf meine Dashboards drauf tun? So, keine Ahnung, wie die Load auf deinem Server ist, also wie der ausgelastet ist, wie viel Fehler dein Server wirft. Also im Normalfall, gerade wenn du eine Billiarde Requests hast, da sind halt ein paar dabei, die einfach irgendwie Timeouts oder Retries. Und er geht so quasi komplett durch, wie du einen Service von, keine Ahnung, was drin los ist, zu... Ich habe einen ziemlich guten Einblick und kann dir im Normalfall auch sagen, was da gerade an diesem Service kaputt ist und seit wann das kaputt ist. Das ist eigentlich ein echt guter Talk. Erzählt ja auch so ein bisschen die Linux-Tools, wie man da reinkommen kann. Also es geht am Anfang ein bisschen Netflix-spezifisch und geht dann wieder ins Generische über. Und es gibt einige Sachen wie Netstat kennt jeder. Gibt so Sachen wie MPStat oder SAR. SAR, keine Ahnung, wo du ein bisschen SAR,
ja.
Wo du ein bisschen Einblick in der Netzwerkstack und so Geschichten bekommst, wo vielleicht noch nicht so viele Leute kennen, weil sie im Normalfall sieht man die recht wenig, bis man dann irgendwann mal sie wirklich braucht. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Talk, ist irgendwie insgesamt über 1 Stunde lang, aber lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, kann man so machen. Und wie Thomas gesagt hat, ist auch nicht der schlechteste Mann zum Anschauen, ja.
Genau.
Kann man zugeben. Thomas.
Ja,
jetzt dein Artikel. Ja. Jetzt deine Zeit zu funkeln.
Ja, also ich weiß nicht, ob wir das jemals schon erwähnt haben, also heute jedenfalls noch nicht, dass Ruby die beste Programmiersprache auf der Welt ist.
Nee, stimme ich dir auch total zu und wir haben niemanden in diesem Podcast, der was anderes behaupten könnte.
Genau. So, aber es gibt ganz viele Leute, die haten. Und Taylor Swift hat uns ja auch erklärt, wie das funktioniert mit dem Haten.
Ja,
Aber hier ist vielleicht ein Artikel, der die Hater zum Schweigen bringt. Und zwar ein Artikel von dem Messias von Ruby. Sein Name ist David Heinemeier Hansson. Und er hat auf seinem Blog Signal vs. Noise geschrieben, ein Artikel mit dem Titel Provide Sharp Knives. Also gib den Leuten scharfe Messer. Und da geht er darauf ein, wie die Leute immer sagen, oh, Monkey Patching ist voll scheiße, weil das ja viel zu gefährlich ist, weil die ganzen anderen, also ich kann programmieren, aber alle anderen Menschen auf der Welt sind
was,
ja...
Was ist denn Monkey Patching? Es gibt doch sicher so viele PHP-Programmierer, die machen das zwar, aber sie wissen nicht, dass sie es machen.
Ah, ich weiß gar nicht, was das in PHP überhaupt geht. Aber Monkey Patching bedeutet, ich habe jetzt hier so Code, den jemand anderes geschrieben hat oder eine Third-Party Library oder sowas. Mhm. Und da gefällt mir was nicht. Oder ist ein Bug drin oder hat nicht alle Features, die ich brauche. Und was mache ich? Ja, ich mache den Code, also wie man sagt in Ruby, man öffnet den Code nochmal, also man macht ihn nochmal auf und fügt die Feature hinzu oder fixt die existierenden Feature, überschreibt irgendwelche Features. Aber das ist auf eine Art und Weise, dass man nicht irgendwie den originalen Code ändert, sondern man schreibt einen neuen Code, der den alten überschreibt. Und das nennt sich Monkey Patching. Und jetzt gibt es ganz viele Leute aus der Reihe der Programmierer der statischen Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++, die sagen, habt ihr eigentlich einen Knall? Das ist doch viel zu gefährlich. Da kann doch jemand kommen. Also was hindert denn Leute daran, irgendwie ganz, ganz zentrale Methoden im Kern der Programmiersprache oder Funktionen im Kern der Programmiersprache umzuschreiben, sodass sie genau das Gegenteil von dem tun? Also zum Beispiel Uppercase durch Lowercase ersetzen oder zu machen, dass die Print-Methode
deine Festplatte formatiert.
Die Festplatte formatiert oder den String in umgekehrter Reihenfolge printet oder sowas. Und dann fragen sie sich, wie schützt man sich eigentlich davor? Und die Antwort heißt, man schützt sich nicht davor. Das ist so, wie es ist. Und das ist genau das, was diese Metapher von dem Artikel ist. Das ist ein scharfes Messer. Aber die Kehrseite davon ist auch, dass natürlich ein scharfes Messer sehr mächtig ist. Und die Idee ist, also Köche, die wirklich gut sind mit dem, was sie machen, die nutzen scharfe Messer. Mhm. Und die Leute, die Angst haben, sich den Finger zu schneiden, die nehmen stumpfe Messer. Aber das Problem ist, wenn man ein stumpfes Messer nimmt, dann muss man stärker drücken. Und dann schneidet man sich eher in den Finger als mit einem scharfen Messer. Also, der Rails-Erfinder Hansson hat geschrieben, dieses Argument, dass man selber der einzige Programmierer ist, der das Monkey-Patching handhaben könnte, aber alle anderen auf der Welt viel zu dumm sind dafür, dass es ein ganz, ganz schlechtes Argument ist, weil es nämlich auch überhaupt gar nicht stimmt. Die anderen Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die haben oft viel mehr auf dem Kasten, als man eigentlich denkt. Und die Idee ist einfach, wenn man eine Programmiersprache benutzt, warum sollte man dann nicht eine Programmiersprache verwenden, die sehr, sehr mächtig ist und darauf vertrauen, dass andere Leute auch wissen, dass mit dieser Verantwortung auch mit der Macht auf Verantwortung kommt, wie bei Spider-Man auch gesagt
wurde. Richtig, und der hat ja auch recht im Normalfall.
Genau, richtig. Also das ist der Artikel, der ist sehr gut erklärt. Über dem Artikel drüber steht, es dauert 4 Minuten, ihn zu lesen, also.
Hat er das auf Medium? Was ist denn das hier? Learn more? Ja, Medium, total. Ist auch, dadurch hat er auch schon recht. Also, Gitter posten, Bootstrap einsetzen und Artikel auf Medium, da kannst du von ausgehen, die haben recht. Und du musst da auch gar nicht versuchen, die irgendwie anzuzweifeln. Das hat alles keinen Sinn.
Ja. Ja.
Denke ich auch, nee. Es gibt gerade, also ich kann mich halt erinnern, es gab Sachen bei Ruby, Resolve Replace zum Beispiel. Das war eine Ruby Library. Die hat die Standard DNS-Methode in Ruby, um einen A-Record zum Beispiel zu bekommen, ist synchron. So, das Ding blockt. Wenn der DNS-Server super scheiße ist, dann blockt das Ding einfach. Und dann hast du halt Pech gehabt, gerade wenn du irgendwie so Programme hattest, die am Anfang Multithreading gemacht haben und dann fragt er in dem einen Thread, aber dann kackt deine komplette VM ab, weil irgendein System Call macht, der nicht anständig funktioniert. Und da haben die einfach gesagt, ja, okay, wir behalten die komplette API bei, aber wir ersetzen einfach einige Methoden durch so asynchrones Zeug. Bedeutet, das geht nicht schneller. Bedeutet, wenn der Server langsam ist, ist der Server langsam. Aber wir geben jetzt die Kontrolle zurück an den Scheduler in der VM und dann kann irgendein anderes Thread Zeug machen. Und wir wissen schon, wenn wir wiederkommen, wir können dann schon sagen, ob wir jetzt fertig sind oder nicht. Und das ist halt so eine Sache, die kannst du in vielen Programmiersprachen einfach nicht machen. Außer du willst halt gerade, okay, das ist die DNS-Library. Ja, klar, kannst du ja eine andere DNS-Library verwenden. Ist so, ja, aber vielleicht der HTTP-Client, den du benutzt, der verwendet die DNS-Library vielleicht. Und also du willst jetzt halt alles komplett neu schreiben, ist es recht einfach. Du gehst einfach da oben hin, sagst, ich behalte die API gleich, die Tests funktionieren nach wie vor, weil ich habe halt intern was geändert, aber das ist ja nur Details. Im Grunde der Contract, dieser Vertrag, den ich habe, der ist immer noch derselbe. Und an und für sich eine gute Sache.
Genau, und das, also Monkey Patching ist eine Sache, die es auch in vielen anderen Sprachen gibt. Fast alle dynamischen Sprachen supporten das, aber interessanterweise auch C. Und zwar, wenn man eine dynamisch gelinktes Executable hat, dann kann man dem DL sagen als Preload, er soll jetzt eine Library einfach preloaden und dann gewisse Funktionen, die in dem C-Executable sind, ersetzen.
Ja, Klassiker Keep Alive zum Beispiel, also habe ich schon oft gesehen, dass du einfach sagst, ja, ich bin übers Internet, bedeutet, wenn ich die Verbindung da irgendwie eine Minute offen lasse, irgendwo zwischendrin ist so eine Arschloch-Firewall, nennen wir sie mal, die macht einfach zu und sagt, ja, bist du wohl fertig, da kam jetzt eine Zeit lang nichts mehr, hast du wahrscheinlich einfach vergessen, Tschüss zu sagen. Und wenn du das preloadest, dann ist halt einfach, okay, jetzt schickt das Ding halt Keep-Alive-Requests öfter mal und dann macht die Firewall nicht zu und auf einmal ist alles super. Und ja, das ist halt, finde ich, da geht's auch so, es gibt diese ganz dynamischen Sprachen, wo du auch super ausdrucksvoll bist und viele Sachen machen kannst, so Ruby oder vielleicht auch Python, sind wir ja nicht so.
Ja.
Lisp. Lisp, ja. Und dann gibt's so diese Sprachen in der Mitte, so Java oder vielleicht auch C++, weiß nicht, ja, ein bisschen. Die sind so, da bist du nicht super ausdrucksvoll, aber auch nicht so ganz nah am Metall. Vielleicht bei C++ ein bisschen mehr. Die sind recht langweilig, die unterstützen es meist nicht. Und dann gehst du wieder ganz nach unten, wenn du so C hast oder, keine Ahnung, allein schon wie jetzt gesagt hast, so dynamisch gelinkte Libraries auf Systemebene, da kannst du es dann wieder tun. Da kannst du dann wieder ein Redirect machen.
Das ist ja eigentlich kein Support von der Sprache, das ist ja echt bescheiden.
Richtig. Aber das ist so wie, keine Ahnung, Bind Mountain oder sowas.
Ja, genau.
Oh Gott, aber du kannst ja nicht einfach in dieses Verzeichnis, dieses andere, was ist denn, oh.
Aber die Bottom Line ist, dass es ein Problem ganz, ganz, ganz schnell löst und deswegen ist es gut.
Richtig. Das ist, so wie die vorher angesprochene Atombombe, ja?
Genau.
Wissenschaft und Ruby haben noch nie was Schlechtes gemacht.
Richtig.
Sehr gut. Was auch sehr gut ist, ist ja 20 Gigabyte pro Sekunde durchsuchen, und das ist der nächste Lesefu. Da gibt's bei, ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt aussprechen will, Scalyr, auf jeden Fall gibt's, die haben so einen Blog und die fangen mit SCA an und hören mit LYR aus. Und das ist so eine Log-Such-Graphing-Service-Geschichte. Und die haben einen ganz netten Post gemacht, wo sie sagen, ja, Systems Engineering before Algorithms. Wo sie einfach ein bisschen drüber reden, so ja, du kannst total fancy so, keine Ahnung, Elasticsearch oder Lucene oder sowas. Du kannst dir über deine Daten, die du am Ende durchsuchen willst, natürlich die total fiesen Indexe drüber machen und die vorbearbeiten und massieren. Aber das ist immer ein bisschen ein Problem, weil das skaliert so mäßig. Das ist so wie in MySQL, so die klassische Interviewfrage, ja, was macht denn ein Index? Ja, der macht Suchen schneller. Ja, warum mache ich denn nicht auf alles einen Index? So, ja, weil der ziemlich teuer ist zu maintainen und weil dann jedes Mal schreiben muss halt jeden Index updaten und es skaliert so mäßig. Und der Artikel ist ein bisschen drüber, wie man denn einfach mal mit Brute Force auch erstaunlich hohen Durchsatz erreichen kann. Die reden halt ein bisschen drüber, wie sie so, keine Ahnung, wenn du halt mal so 200 Gigabyte Logs hast und da eine Sekunde durchsuchen willst, dann geht es schon. Und dann geht es auch ohne dieses ganze Fancy-Zeug. Das ist ein recht einfaches System. Und Dinge skalieren halt oft erstaunlich gut. Also so gerade Sachen wie ein einfaches Grep zum Beispiel. Also viele von diesen MapReduce, also ich habe wenig, diese ganzen MapReduce-Beispiele habe ich wenig gesehen, die man im Normalfall auf einem halbwegs anständigen Rechner irgendwie, vielleicht mit SSDs, was jetzt auch nicht so irgendwie ganz untypisch ist, einfach mit Grep auch ziemlich schnell durchnudeln kann, weil das halt, es ist schon sehr optimiert, aber es ist halt nicht so optimiert im Sinne von Komplexität, sondern einfach sehr gut darauf ausgelegt, auf das, was du machen willst. Und es ist ein recht cooler Artikel, wo sie ein bisschen drüber reden, wie dieses wann du eventuell drüber nachdenken solltest, einfach mal die einfache und gerade raus Lösung zu optimieren, gegenüber, ja, vielleicht müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung bauen, die ein bisschen komplizierter ist und ein bisschen die Daten vorbereiten und da ein bisschen massieren und dann können wir durchsuchen, so diesen Trade-off zu machen. Und das war ganz nett zu lesen. Ist auch so, keine Ahnung, der Klassiker irgendwie, ja, das können wir ja nicht in MySQL machen, weil das skaliert ja nicht. Und so, eigentlich schon ziemlich gut. Joins skalieren vielleicht nicht so. Und vielleicht skaliert es nicht, wenn du irgendwie dein Zeug auf 28 verschiedene Tabellen aufteilst und dann nachher wieder zusammenfrickelst. Aber wenn du es einfach so runterschreibst, ist eigentlich eine angenehme Sache. Thomas, grabst du denn manchmal auch schnell?
Ja, da wo ich arbeite, da haben wir auch ein System, das unser, wir haben sehr ziemlich viel Source Code und haben wir ein System, das durch einen MapReduce Mechanismus durch den Source durchgrappen kann. Also Grab ist eine Sache, die ich auch kenne. Und Brute Force ist auch das, was wir da nutzen. Also auf jeden Fall für manche Anwendungen genau das Richtige.
Wer möchte einen Suchindex machen für Regular Expression Grapping? Das möchte ja auch keiner machen.
Kann man auch sehr schlecht, außer genau. Du hast halt so, keine Ahnung. Ja, das ist auch so stümperlich. Das ist die andere Sache, dass du manchmal Sachen, wo Benutzer sich vielleicht auch nicht so im Klaren sind, du kannst zum Beispiel, wenn du irgendwie nach dem Wort irgendwie Katze suchst und du sagst dann, ja, aber da ist irgendwas vor Katze, Stern Katze. Und dann will ich aber auch suchen irgendwie Katzenstreu. Also da ist irgendwie einmal ist davor was, einmal ist danach was. Das eine kannst du wunderbar auf einem Binary Tree B+-Baum oder so abbilden, wenn einfach so ein Suffix ist. Also du sagst dann, ich hätte gern alles, was mit Katze beginnt. Das andere kannst du komplett vergessen, außer du reverse all dein Zeug und dann, ja, wenn du irgendwie den Stern vorne hast, dann musst du eigentlich das Ding nur umdrehen, dann ist der Stern wieder hinten.
Du kannst es lösen mit multiplen Indizes und dann musst du halt Index-Merge-Operationen machen. Und das ist alles ganz, ganz, ganz schnell richtig zum Kotzen. Richtig. Und wenn du aber ein Tool wie Grep, wie GNU Grep verwenden kannst, und das dann aber schlau bist und das parallelisierst, dann funktioniert das eben ganz, ganz gut.
Ja, ist eine angenehme Sache. Was auch eine angenehme Sache ist, ist ja Hotels, weil in einem Hotel hast du im Normalfall einfach ein sehr fragwürdiges Netzwerk und sehr viel Zeit. Wenn du da, keine Ahnung, noch Konferenz abends betrunken heimkommst, aber noch nicht schlafen kannst, weil du so viel Koffein getrunken hast.
Und es gibt keine Taschentücher.
Und dann kannst du Blogpost schreiben. Und da hat, ich habe keine Ahnung, wer das war, Gökberg Yaltirak.
Türkischer Name.
Keine Ahnung. Coole Sache, auf jeden Fall hat einen Blog und hat die Überschrift war Reverse Engineering a Mysterious UDP Stream in My Hotel. Und mir geht's immer so, wenn ich in ein Hotel komme und dann sehe ich, aha, der Fernseher hat einen Ethernet-Anschluss hinten und das WLAN ist unverschlüsselt, da will ich eigentlich wissen, was da vor sich geht, genau. Was ist denn da los? Und das ging ihm auch so und es ist auch ganz normal und es ist gesund, sowas zu machen, glaube ich. Und der hat dann einfach gemerkt, so, ha, komisch, ich habe hier so unendlich viel UDP-Traffic auf Port 2046, komisch. Hat es also mal gedumpt, hat es angeschaut, so, sieht ein bisschen komisch aus. Und wollte aber wissen, was ist denn da los? Und herausgefunden, oh, das ist eine Multicast-Adresse. Irgendjemand multicastet kiloweise UDP-Zeug, an und für sich eine komische Sache. Und der Blogpost zeigt dann so ein bisschen so, ja, ich habe hier also ein kleines Python-Script geschrieben, das einfach die Pakete 1:1 auf die Festplatte gerödelt hat. Und am Anfang schaut er sich so durch und so, Binary to ASCII, liest so ein bisschen drum, alles ein bisschen komisch. Und auf einmal sieht er so einen String, lame 3.91, und denkt so, oh, lame, MP3-Encoder. Cool. Scheint also irgendwie Audio zu sein. Und was er dann gemacht hat, war einfach, ja gut, normalerweise Formate haben, wenn es nicht direkt irgendwie einfach nur MP3-Audio ist, haben irgendeinen Header. Und der Header ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie lang. Und dann kommt der Payload quasi. Das ist dann wirklich so die MP3-Daten. Und er hat dann einfach so ein Ding geschrieben, das in einem Loop durchgeht und sagt, okay, speichere einfach mal das Paket, aber lass das erste Byte weg. Und dann speichere mal das Paket, aber lass die ersten zwei weg. Und das hat er einfach gemacht, so die ersten 25 Bytes. Und hat dann einfach das File-Utility drüber laufen lassen, dass die irgendwie so die typischen Header kennt und die eventuell sagen kann, ah ja, das ist eine, keine Ahnung, MP3-Datei oder eine MS-DOS ausführbare Datei. Und erstaunlicherweise hat er dann rausgefunden, so, ah ja, wenn ich 8 Bit oder 8 Byte, was auch immer, weglasse, dann erkennt das als MP3-Datei. Cool. Und du siehst halt, du folgst in diesem Blogpost ihm so ein bisschen, wie er das Ganze dann, okay, ein kleines Programm schreibt, das die alles nach der 8, nach dem 8. Byte an eine Datei appendet und immer weiter reinschreibt. Und er macht es okay, macht Standard Out, pipes in M-Player und auf einmal merkt er so, oh, das ist die Fahrstuhlmusik. Er hat anscheinend ein Hotel gefunden, in dem die Fahrstuhlmusik über den UDP Multicast ans komplette Netzwerk geht und kann jetzt Fahrstuhlmusik raubkopieren und auf die Pirate Bay hochladen.
Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Artikel, interessant geschrieben und auch eigentlich ein ganz cooles Thema. Das Einzige, was so richtig, richtig zum Kotzen beschissen an dem Artikel ist, ist, dass er Python verwendet hat.
Mm. Ja, ich meine, es gibt Schlimmeres. Er hätte Java verwenden können. Dann, also erstmal braucht allein schon
im Hotel siebenmal so viel Code.
Siebenmal so viel Code. Und ich glaube nicht, dass er im Hotel Internet Maven die Dateien runterladen könnte, die er braucht, um einen HTTP-Stream zu speichern.
Korrekt.
Du musst ja einmal das Internet runterladen und dann machst du Maven Clean und dann machst du Maven Build und lädst es nochmal runter. Du weißt nicht genau warum. Aber da das Internet ja maximal 10 Megabit hat, kannst du es komplett vergessen. Also Java ist einfach keine Hotelsprache, ja. Muss man schon sagen.
Ja.
Auf jeden Fall ganz nett. Und es ist nett mal so diesen, weil er halt auch diesen kompletten Gedankengang so ein bisschen geschildert hat. Ist ganz nett zum Lesen. Kann man lassen, ne? Nächster Artikel, der ist recht kurz. Eine ehemalige Kollegin von mir hat schon längere Zeit her, schon im Februar hat sie was veröffentlicht, My Favorite Data Science Podcast. Die ist so Softwarefrau und hat irgendwie angefangen, sich für Machine Learning und Statistik ein bisschen zu interessieren und ist da wohl auch recht gut drin. Und das waren so ihre Picks, was ihre Lieblings-Data Science Podcasts sind. Und meine Partnerin macht auch immer so Statistikzeug und ich gucke dann immer nur doof im Normalfall und ich würde eigentlich auch ein bisschen mehr gern drüber lernen. Gerade das ganze Machine Learning ist im Grunde nur so angewandte Statistik und da gab es ein paar Podcasts mit guten Namen, Partially Derivative, wo die Leute so ein bisschen drüber reden, auch so teilweise über Statistik und wie man an so Modeling rangeht, teilweise auch ein bisschen wirklich so über das Praktische, ja, Machine Learning, hier neue Library, neues Update, bla bla bla. Da sind so ein paar verlinkt, die eigentlich ganz gut sind. Ich habe jetzt bisher immer nur den Data Skeptic mir angehört, da redet so ein Typ mit seiner Frau und erklärt ihr so ein bisschen so ein paar Statistikgrundlagen, das war ganz nett zum Hören. Und ich glaube, der redet dann auch mit einer Kollegin, die jetzt bei Stitch Flix arbeitet, diese komische, wir senden dir Hosen zu und unser Machine Learning weiß aber, welche Hosen dir gefallen. Und deswegen senden wir dir jetzt noch mehr Hosen zu, glaube ich. Gab so ein paar coole Podcasts auf jeden Fall dabei, alle englischsprachig, aber eventuell ganz interessant, wenn ihr irgendwie dann 8 Stunden zur Arbeit Auto fahren müsst.
But I cannot English.
Wenn, ja, das ist dann natürlich, da hast du dann, ich glaube, ausgeschissen heißt das Wort.
I shit out.
Richtig. Ich kann es ja doch, super, geil. Der letzte, der ist so persönlich, wollte ich ein bisschen, was ist, passiert ja jedem sicher mal, dass du einfach mal, da gibt's ja dieses BIOS und dann gibt's dieses EFI oder UEFI. Die sind ja beides so Firmwares, aber was ist denn da eigentlich los und warum kann ich mit dem einen, aber nicht mit dem anderen und überhaupt? Und da erzählt halt einer so, schon ein bisschen älter der Artikel, aber eigentlich ganz gut, erzählt so ein bisschen, was der Unterschied, also recht grob aufgedröselt, was ist denn der Unterschied zwischen einem BIOS und einem EFI und was ist denn, ein EFI kann ja auch im BIOS-Modus benutzt werden und wie funktioniert das, wenn die booten und da gab es ja mal diesen Master Boot Record, aber den gibt es jetzt ja nicht mehr so wirklich. Also schon ein bisschen, aber jetzt ist das irgendwie eine Fettpartition. Und gerade wenn man so so ein bisschen die Geschichte und das Ganze aufgedröselt haben will, dann sollte man sich das durchlesen. Ein super guter Artikel darüber. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr so eine kleine 20 Megabyte Fettpartition auf eurem Rechner habt, wenn ihr irgendeinen, keine Ahnung, Mac zum Beispiel habt oder so. Das ist die EFI-Partition. Gute Sache. Gute Sache. Lesefood zu Ende. Mimimi der Woche, da habe ich nur eins. Thomas kann sich jetzt noch eins ausdenken, während ich hier heule. Und zwar ein Windows 10 Update, Zwangsupdate quasi. Windows 10, also ich, wie gesagt, meine Partnerin macht so Statistikzeug und benutzt so irgendwelche Windows-Software und hat so einen Windows-Laptop. Also eigentlich eine traurige Geschichte, muss man dazu sagen. Also ja, richtig. Also ich muss mich auch erstmal mit Fassung, das Ganze kann ich das jetzt tragen, aber das hat schon am Anfang, war schon hart. Auf jeden Fall, die hatte da Windows 7 oder 8 drauf, keine Ahnung. Da gibt's diese
Windows 9.
Windows 9, genau, sie hatte Windows 9 drauf. Und Windows wurde so in letzter Zeit immer ein bisschen, also müsste es aufs Klo gehen, immer so ein bisschen wieder so, hey, Windows 10 ist draußen, willst du nicht upgraden, vielleicht jetzt? Gratis auch. Ne? Und ist ja auch nett eigentlich, dass Windows gratis ist, so wie macOS jetzt irgendwie gratis ist und Linux gratis ist. Anscheinend macht keiner mehr Geld mit Betriebssystemen, zumindest für Upgrades teilweise. Und das wurde immer aggressiver und hat dann gesagt, soll ich vielleicht heute, ich kann aber auch morgen, aber heute wäre besser. Und irgendwann wurde es dann so, ja, weißt du was, ich upgrade einfach nächste Woche, du kannst ja jetzt auch wenig gegen tun. Und wir wissen ja alle, dass Windows-Upgrades im Normalfall also
nicht funktionieren.
Nee, kannst du eigentlich völlig vergessen. Du hast allein schon 8 verschiedene Grafikkarten, Display-Einstellungstools. Du hast das von Intel, weil der ja ein Intel-Chip drauf ist. Du hast aber auch das von Nvidia, weil du 2 Grafikkarten hast. Dann hast du das von Windows. Dann hast du definitiv noch das von Lenovo. Und mehrere Arten von dem Lenovo. Habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir das eher so kontrolliert upgraden, dass ich zumindest noch die Chance habe, Daten zu retten, bevor es irgendwie wild wird. Und habe ich das gemacht? Habe ich gesagt, okay, cool, keine Ahnung, Donnerstagabend oder so, wir upgraden das Ganze jetzt mal. Und an und für sich klang das ganz angenehm. Also das hat dann gesagt, ja, klar, das wird alles total gut laufen. Klick einfach mal auf den Upgrade-Button und ich mache das dann für dich. Und das habe ich dann gemacht, habe gesagt, okay, Backup vorher gemacht. Ich habe herausgefunden, dass Windows ein internes Backup-Tool hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Dateien je wieder bekommen hätte, aber ich habe irgendwie 200 GB auf dem NAS liegen gehabt. Das war schon mal gut. Und habe ich geklickt und habe gesagt, ja geil, ich installiere jetzt mal ein anderes Update zuerst. Und ich so, ja, okay, was auch immer. Gut, hat es installiert, hat neu gestartet. Hat gesagt, jetzt aber Update. Nämlich gesagt, ja. Dann hat er neu gestartet und hat gesagt, oh, ich konnte gerade nicht updaten. Fehler 32.812. Ich so, okay, keine Ahnung. Such nach dem Fehler. Hab nicht wirklich was gefunden, erstaunlicherweise. Also es gab irgendwie denselben Fehlercode, aber nichts mit Windows Update zu tun. Also mit dem Windows 10 Update, sondern nur normal mit Windows Updates. Habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, einfach nochmal probieren. Und dann habe ich es nochmal probiert, genau derselbe Fehler. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was anderes oder auch nicht. Vielleicht probiere ich es einfach nochmal, exakt nochmal so. Und nach dem dritten Mal ging es dann auch, hat er tatsächlich geupdatet. Und ich habe auch einen der schönsten Screens gesehen, die ich jemals gesehen habe. Nach dem Update kommt ein riesengroßer Bildschirm, wo drauf steht, all your files are exactly where you left them. Und da weißt du, dass die Erwartungshaltung von allen Windows-Benutzern halt ist. So, ja, ich musste jetzt ja updaten. Ich gehe davon aus, dass du all meine Dateien jetzt versteckt hast und ich die auch nie wieder finden werde. Und Microsoft hat halt echt einen Bildschirm, wo drauf steht, deine Dateien existieren noch und sind noch da, wo du sie verlassen hast.
Eben unglaublich.
Das ist krass. Also, ist auch ein bisschen traurig, aber naja, Windows 10 Update, ganz ehrlich, 3-mal. Ich meine, macOS beschweren sich immer alle, aber ich hatte noch kein macOS-Update, das mir die Kiste verputzt hat. Die waren alle okay. Und bei Microsoft ging es einfach zweimal nicht und beim dritten Mal ging es dann, aber dann sagte die auch, deine Dateien sind übrigens auch noch da. Das ist ein bisschen wie so ein Hund, der eine Belohnung will, weil der nicht in die Wohnung scheißt. So, ja, danke dafür. Auf jeden Fall ist jetzt auf Windows 10 und die Chance, dass russische Malware ihren Browser übernimmt, ist minimal geringer. Ja. Aber auch nur minimal.
Ja, ich habe auch eins. Oh. Letzte Woche habe ich eine Benachrichtigung bekommen, dass mein Schweizer Bankkonto voll ist.
Oh nein.
Und ich musste ein neues aufmachen.
Ein Schelm, der da Böses denkt.
Ja,
es ist die Schweizer, ne? Unglaublich. Ja, Schweizer. Unglaublich. Ich hab wirklich einen Kollege von mir, der hat in England mal gearbeitet und der hat irgendwie neulich versucht, seine Bankkonten zu schließen. Barclays lässt ihn nicht gehen. Die schicken ihm, also er hat dann gesagt, ich würde gerne meine Bankkonten schließen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben ihnen jetzt 3 neue Bankkarten geschickt. Er hat gesagt, nein, ich will das Bankkonto zumachen. haben die gesagt, ja, aber da sind noch $2 drauf jetzt, weil sie haben Zinsen bekommen. Das können sie, wir müssen das jetzt erst wieder woanders hin. Also ich glaube, er hat irgendwie 3 Monate versucht, seine Konten zuzumachen.
Ja, also bei mir war das so, als ich mich mal langsam so fertig gemacht habe, Deutschland zu verlassen, habe ich ein DKB-Konto, was ich aus Versehen mal aufgemacht habe, wegen einer Germanwings Kreditkarte, glaube ich, oder möglich. Kundenkarte oder sowas, habe ich ja ein DKB-Konto aufgemacht. Und dieses Konto zuzumachen war ein 4 Monate langer Prozess, der 15 Telefonanrufe gebraucht hat, wo ich unter anderem auch die Leute am anderen Ende beschimpft habe, weil es einfach nicht funktioniert hat. Also mein Tipp an euch, DKB ist super, super geile Bank für die Leute in Deutschland.
Ja, aber für die Leute, die weggehen, ist es nicht gut, oder?
Nö, nicht gut, ne.
Ich hab auch, das ist mein einziges Konto, das sind eine der wenigen Banken, die mich nicht sofort rausgeworfen haben, als ich das Wort Steuerausländer erwähnt habe. Ist auch so ein schönes Wort. Die haben dann irgendwie, was war's, die DAB, war auch eine gute Bank in Deutschland, fand ich. Habe ich gesagt, ich gehe übrigens ins Ausland. Die so, ach, es war auch sehr nett, dass Sie unser Kunde gewesen sind. Weil ja, anscheinend, sobald die jemanden in den USA haben, müssen die mit den US-Behörden zusammenarbeiten, ja, und denen irgendwie das ganze Geraffel irgendwie mitgeben. Dann haben wir gesagt, das lohnt sich nicht und da kommen wir nur in Teufels Küche. DKB, also zumindest ohne Aktien haben sie gesagt, müssen wir zumachen. Die lassen mich immer noch weiter, da habe ich immer noch ein deutsches Konto. Und
ich habe noch eins bei der Postbank, ich habe denen gar nichts gesagt, die können mich mal anrufen. Nee. Muss ich denen ja auch nicht sagen.
Nee, ich glaube, wenn du denen sagst, dass du in den USA ausreist, dann kommt die Postbank und zündet deine Mülltonne an. Und dann sagst du, warum zündet ihr meine Mülltonne an und sagen, ja, nee, das ist der Standardprozess.
Ja. Und also, dann chargen sie dir 15 Euro für.
Richtig, genau, weil du deine Mülltonne überzogen hast. Könntest du nur einmal anzünden. Und sie haben es zweimal gemacht. Das war ihre Schuld, aber du musst trotzdem zahlen. Genau, nee. Ich habe also DKB, fand ich gar nicht so schlecht. Mimi der Woche es gibt ja auch nichts hier, immer Sonne. Uns scheint die Sonne ja quasi
Ich hatte Sonnenbrand.
Ach, ja, aber ist ja normal eigentlich.
Ja, von schönem Wetter halt.
Zu viel schönes Wetter, das kann nicht
heute
sein.
Heute auch 29 Grad Celsius.
Mehrere Grad Fahrenheit, wesentlich mehr Grad Fahrenheit
als ja, Celsius. Ja, gut, aber ich meine, das ist ja, es geht ja, kommt ja nicht auf die Größe an. Ja?
Richtig.
Auf die Höhe der Zahl an. Aber doch schon, richtig. Innerhalb einer Einheit schon. 29 Grad, also an alle Leute aus Deutschland, die hier frieren.
Ich gebe jetzt mal Wetter Stuttgart ein. Schau mal, was passiert, denn Wetter in Stuttgart hat aktuell wahrscheinlich auch
29 Grad. Es ist gerade kalt, es ist mitten in der Nacht.
15,9 Grad, was ist denn hier?
Es ist mitten in der Nacht, das gilt ja nicht. Aber 18 Grad.
20 Grad und Regen. Ist auch schön. Kann man, also.
Nicht wirklich. 29 Grad und Sonne ist schön.
Das stimmt auch wieder.
Wobei man auch sagen muss, manchmal ist es dann auch schon so ein bisschen zu warm hier. Und das Obst schmeckt auch schon eigentlich ein bisschen zu süß.
Ja, wenn es die ganze Zeit, ihr wisst nicht, was mit diesen Pflanzen passiert, wenn man denen die gesamte Zeit Sonne gibt. Das ist so, wie wenn man Kindern zu viel Zuneigung schenkt, dann werden die nur überheblich, ja.
Ja.
Das Obst muss auch mal wissen, wo der Frosch die Locken hat. Ja, richtig. Sehr schön. Noch 2 Picks von mir. Fangen wir mit dem einfachen an. Image Optim finde ich immer noch eins der geilsten Tools auf OS X. Das ist so ein hässlicher Wrapper um alle Dinge, die deine Bilder neu komprimieren. Und ich habe das hässlichste Ruby-Script der Welt gebaut. Ich habe sehr viele EPUB-Bücher und die kriegt man natürlich immer, wenn du irgendwie so E-Books kaufst auf, keine Ahnung, Pragmatic Programmers oder diesen Pirate Bay-Buchhandel-Dingens. Dann kriegst du immer EPUBs und teilweise sind die einfach 10 Megabyte groß. Und ich denke mir so, warum sind denn die 10 Megabyte groß? Und ich habe den Plattenplatz, aber es geht ja auch persönlich, geht es mir sehr nahe, dass die 10 Megabyte groß sind. Dann habe ich mal gedacht, ja, ein EPUB, das ist ja eigentlich nur so HTML-Gefricke, so ein bisschen spezielles HTML und ein paar Bilder drin und stellt sich raus in einem ZIP-Container. Bedeutet, du kannst einfach sagen, hey, ich nehme die EPUB-File, ich entpack die, dann hast du irgendwie eine HTML-Datei, irgendwie so ein Manifest, sonst was und ein paar Bilder und dann komprimiere ich die Bilder einfach nochmal neu mit Image Optim. Und du kannst die entweder neu komprimieren, so lossless, weil der kann also auch nur die Huffman oder die ZIP-Tabellen, der macht ja halt mal -9 statt mit -1, dass die ganzen Publisher ja komischerweise irgendwie so einfach nur scheiß EPUBs rausgeben. Und dann zippt er die nachher wieder zusammen und dann ist das gut. Und da habe ich irgendein Ruby-Script geschrieben, das Ganze in Image-Optim wirft. Der kann nämlich also sowohl JPEGs als auch PNG-Dateien. Und das PNG holt ja normalerweise richtig viel raus, wenn irgendwie diese Farbpaletten optimiert oder einfach den ganzen Dreck, den du nicht brauchst, weglässt. Und da kannst du echt EPUB-Bücher im Normalfall 50% schrumpfen. Weil irgendwie die Leute, das ist auch immer so ein bisschen meine Sache, so Webseitenbilder. Du kannst auf jeder Webseite irgendwie fast alle Bilder immer 10%, fast 20% kleiner machen. Wenn du die einfach lossless neu komprimierst, wenn du sagst, ich nehme ein bisschen Verlust in Kauf, dann kannst du die, keine Ahnung.
Das wissen wir auch, wie PikePiper funktioniert.
PikePiper.
Was ist der Weismann-Score von deinem Skript?
1 Million Weismann-Score, ja.
Geil.
Geil. Auf jeden Fall, das fand ich gut. Image Optim, gutes Tool. Und kann man auch schauen, welche der benutzt, wie PNG Crush und JPEG Mini oder was auch, wie sie alle heißen. Gute Sache. Und der zweite Pick von mir ist der Tascam DR5. Das ist dieses kleine Noopsi, in das wir reinreden. Ich hatte mal so podcast-technisch, ich habe mir so ein komisches Mikrofon gekauft und es war ganz okay, aber es ist dann immer so, ja, es war ein USB-Mikrofon, das geht dann, aber da musst du wieder einen Rechner am Laufen haben und dann frickelt irgendein Programm ab. Und es wäre so, wenn du einfach mal so ein verlässliches Hardware-Dingens hast. Da ist eine SD-Karte drin und der hat 3 Knöpfe und die drückst du dann geht es. Und der hat gute Mikrofone. Und den habe ich neulich auf slickdeals.com gesehen, wo ich immer, wenn man im Silicon Valley lebt, man hat ja durch die günstige Miete einfach so viel Geld über, dass du den ganzen Tag nur überlegst, was kaufe ich denn Neues?
Daher jetzt auch mein Schweizer Bankkonto Überlauf.
Ja. Richtig, weil die nicht genügend Miete hier verlangen, ja. Also ich sag mal, unter 4.000 Dollar Miete musst du gar nicht anfangen, ja.
Ja.
Da lieber obdachlos sein. Traurig eigentlich. Aber hier kannst du dann Slick Deals, diese ganzen Deals-Seite, ist ein bisschen in Deutschland, gab es doch sicher auch sowas, Schnäppchenjäger.de.
Ja.
Keine Ahnung, sowas. Da habe ich diesen Tascam gesehen, habe mir gedacht, so ein Aufnahmegerät. Ich höre mich ja selber gern reden, deswegen mache ich das Ganze hier ja. Und wäre ganz cool, wenn ich so eins hätte, dann habe ich mir gekauft. Und ist eigentlich ein echt angenehmes Gerät. Kann Micro-SD-Karten sich nehmen, bis zu, keine Ahnung, so und so viel Gigabyte. Erstaunlicherweise, die einzelnen Dateien können nur 2 Gigabyte groß sein. Ich weiß nicht, ob das ein Problem von Wave oder MP3-Dateien ist, dass die nicht größer werden können.
Fat, maybe?
Fat? Nee, ist, also er kann... also
die 32 hat die Limit bei 2 Gigabyte.
Bei 2 Gigabyte. Ich glaube, es ist aber ein V-Fat darauf. Ich muss mal schauen. Aber also, ist es nicht Partitionsgröße bei FAT32 war...
Ist egal. Die Datei sind... 32 steht für die Bitzahl und 2 Gigabyte ist 31 Bit oder 32 Signed Bit. Deswegen ist die Größe...
Genau. Da kann sein. Muss ich mal schauen. Aber wahrscheinlich ist halt auch so ein Embedded Linux-Krepel. Der kann dann wahrscheinlich V-Fat. Vielleicht kann er Ext. Keine Ahnung.
Na gut, aber ich meine, das Dateisystem selbst, das Dateisystemformat selbst begrenzt ist.
Genau. Nee, deswegen ich überlegen. Vielleicht, weil du kannst einstellen,
wie hoch die ganzen SD-Karten und die ganze USB-Scheiß.
Klar,
wenn ihr alles erfährt, damit es mit Windows funktioniert.
Wahrscheinlich, ja. Traurig eigentlich, traurig. Ja. Auf jeden Fall, das ist... also in Wave aufnehmen wird ein bisschen knapp, aber ich glaube, der splittet die Dateien auch. Also wenn du über 2 Gigabyte gehst, dann macht er einfach eine neue auf. Musst halt nachher irgendwie selber mergen, was nervt. Aber wir nehmen jetzt gerade ein MP3 irgendwie 320 Kilobit auf, das... ist für Stimmen ja gut
genug. Damit unsere Engelsstimmen auch erhalten bleiben.
Richtig. Und wir haben ja so männliche Stimmen, da kannst du ja alles über 8 Hertz einfach abschneiden.
Na, eigentlich schon.
Richtig. Jedenfalls ein ganz gutes kleines Hardware-Gerät, hat einen Mikrofoneingang. Also wenn du ein noch besseres Mikrofon hast, kann der auch einfach von dem Mikrofoneingang aufnehmen. Hat auch einen Mikrofonausgang, normalerweise für so Monitoring oder Kopfhörer. Also wenn du dich selber hören willst. Aber du kannst... Headset-Ausgang, nicht Mikrofon, also Kopfhörer-Ausgang, ist dasselbe. Du kannst auch ins Headset reinschreien.
Ich weiß, ja.
Auf jeden Fall ein Kopfhörer-Ausgang. Du kannst den also theoretisch auch einfach als Mikrofon für zum Beispiel einen Mac nehmen. Also nächstes Mal eventuell vielleicht Livestream, was mit 9 Stunden Zeitverschiebung nicht immer so viel Sinn macht, aber man kann es ja mal versuchen. Da könnte man quasi ihn hardware-technisch aufnehmen lassen auf die SD-Karte. Aber dann über den Kopfhörerausgang das Ganze einfach ins MacBook rein und dann irgendwie an Shoutcast oder wie auch immer rausstreamen. Könnte man also beides machen und hat immer noch ein anständiges Mikrofon. Ja, genau. Und das ist so mein Pick. Mein zweiter Pick.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du total gut findest?
Nö, ich finde alles scheiße.
Toblerone
ist gut, aber ich finde alles scheiße.
Ja, ist auch eine Einstellung eigentlich. Da kann man nie enttäuscht werden.
Stimmt.
Genau.
Wer nicht versucht, kann auch nicht verlieren.
Problem gelöst. Okay, super. Für dich jetzt die Verabschiedung. Normalerweise sagt immer einer, habt Spaß, und der andere sagt dann am Gerät. Und dann gibt's noch irgendwas anderes, aber das habe ich vergessen. Deswegen machen wir das einfach nur so und würde sagen, ja, die erste West Coast Edition. Wenn der Sven, der auch manchmal hier mitsendet, der geht ja auch nach Seattle, der zieht jetzt um. Der wurde von Microsoft gekauft als Leibeigener. Oh. Musste jetzt in den Windows-Minen schuften.
Ekelhaft.
Der muss tatsächlich Rails auf Windows deployen.
Das ist weniger ekelhaft, aber trotzdem auch ekelhaft.
Ja, richtig. dann vielleicht können wir mal so eine West Coast Edition öfter mal machen. Und der Hendrik, ja, der kommt ja vielleicht auch bald.
Vielleicht.
Mal schauen. Okay, cool. Dann würde ich sagen, habt Spaß.
Am Gerät.
Oh, wunderbar. Und wir sehen uns wieder. Und ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Tüdelidü.